Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zinik-Club-Mitglieder, zu einer weiteren Veranstaltung. Diesmal ein bisschen außerhalb unseres eigentlichen geografischen Schwerpunkts des Nahen und Mittleren Ostens. Wir haben uns ein China-Thema überlegt und es ist ein Thema, was in seiner Größenordnung unglaublich ist. Gerade wenn wir von Millionen Menschen reden, die wohl angeblich, darüber werden wir auch hier reden, in Lagern interniert sind, aber doch relativ wenig medial vorkommt. Insofern ist das auch für uns ein bisschen Neuland. Wir sind keine China-Experten, wir sind Nahost-Experten. Deswegen habe ich mir hier zwei hervorragende Fachleute eingeladen. Ich darf vorstellen, Lisa Ernst. Lisa Ernst ist Sinologin und Islamwissenschaftlerin und davon gibt es gar nicht mal so viele. Und sie ist, soweit ich das weiß, auch die erste Sinologin, die an der Berlin Graduate School for Muslim Studies jetzt angefangen hat. Das heißt, auch in der Wissenschaft scheint der Fokus sich jetzt da ein bisschen auszuweiten. Und sie beschäftigt sich vor allen Dingen mit der uigurischen Gesellschaft und dort mit einem Fokus besonders auf die Rolle von Frauen und von Genderfragen und hat sehr viel auch vor Ort geforscht, bis zuletzt im Jahr 2018. Dann begrüße ich hier ganz herzlich Moritz Rudolph, ebenfalls Sinologe und Jurist. Und außerdem auch Consultant, Gründer und CEO der Consulting-Firma Eurasia Bridges. Moritz hat auch eine Menge Zeit in China verbracht, hat dort auch Feldforschung betrieben und auch in der Region Xinjiang, um die es heute in erster Linie geht, auch zuletzt im vergangenen Jahr, auch bis 2018. Das heißt, ihr beide habt sehr frische Eindrücke von vor Ort. Insofern würde ich auch, um euch nochmal einzuführen, euch kurz bitten, mal zu beschreiben, was ihr dort bis zum letzten Jahr eigentlich gemacht habt in dieser Provinz, wo man ja nicht so einfach sonst hinkommt. Was habt ihr dort genau gemacht?
Ja, dann fange ich mal an. Vielen Dank nochmal für die Einladung auch. Also ich, wie du schon gesagt hast, schreibe meine Dissertation über Minkau Han Frauen und das sind uigurische Frauen, die auf han-chinesische Schulen gegangen sind. Ab dem Kindergarten an bis Highschool, Uni durch und sind quasi chinesisch sozialisiert und es wird auch oft argumentiert, säkularisiert und sind eigentlich keine, in Anführungszeichen, richtige Muslime mehr. Und ich interessiere mich da besonders für Frauen einer jüngeren Generation, also so Anfang 20 bis Anfang 30, und habe Feldforschung für meine Arbeit gemacht 2015 bis 2016 und dann nochmal, wie schon gesagt, im März, April 2018. Das heißt, ich habe vor allem Interviews mit Frauen aus dieser Generation gemacht, aber auch aus älteren Generationen. Und im Zuge dessen eben auch diese politischen Wandlungen in Xinjiang kennengelernt, aber auf eben einer Mikroebene in den Gesprächen mit den einzelnen Personen.
Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Eine Sache, um schnell zu sagen, ich bin eigentlich kein Sinologe. Ich hatte in der Schule mit damals 16 Jahren angefangen, Chinesisch zu lernen. Und seitdem lerne ich Chinesisch. Ich habe bei einer chinesischen Gastfamilie für 2 Jahre gelebt nach dem Abitur, um dort Chinesisch zu studieren und bin aber eigentlich von meiner Ausbildung her Jurist und Ökonom und hatte nach dem ersten juristischen Staatsexamen bei dem Think Tank Mercator Institute for China Studies Merricks gearbeitet. Das erste Mal nach Xinjiang hat es mich verschlängst, war 2007. Das war ein Roadtrip trampen alleine von der Wüste aus der inneren Mongolei bis nach Pakistan. Und das war eigentlich ganz interessant, weil man von ganz unterschiedlichen Leuten mitgenommen wurde. Und im Endeffekt wurden dann knapp einen Monat in Westchina bis nach Pakistan rüber. Und seit dem Moment hatte mich diese Region wahnsinnig fasziniert. Bei Merrick selber war einer der Schwerpunkte, den ich dort hatte mit Blick auf Xinjiang, Antiterrorismusgesetzgebung. und innere Sicherheit. Und der zweite Aspekt war auch seit 2013 die Seidenstraßeninitiative. Und hierbei spielen die chinesischen Westprovinzen, insbesondere Xinjiang, aber auch das angrenzende Umland eine ganz essentielle Rolle. Und im Rahmen meiner Promotion im Völkerrecht hatte ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit China durch die Seidenstraßeninitiative und durch sein verstärktes Auftreten Völkerrechtsstandards durch neue Diskurshoheit uminterpretiert. Und vielleicht kommen wir auch dazu, um darüber zu sprechen, inwieweit die Situation in Xinjiang auch darunter subsumierbar ist, aus einem wissenschaftlichen Blick, aus der Frage, wie man darüber redet. Und ich denke mal, dass da auf jeden Fall in alle Richtungen grundsätzlich nicht alles konkret dargelegt ist. Und deswegen freue ich mich auf die Diskussion, die wir gleich beginnen werden.
Danke, Moritz. Diese Bereiche Seidenstraßendiskussionen, aber auch die Frage der politischen und kulturellen Unterdrückung der Uiguren werden wir ausführlich behandeln. Ich würde aber trotzdem noch mal so einen Schritt zurückgehen, um erstmal so ein Verständnis für dieses Thema zu schaffen, insbesondere für die Uiguren. Lisa, du hast dich viel mit der uigurischen Gesellschaft beschäftigt. Die Uiguren sind ein mehrheitlich muslimisches Turkvolk, so viel weiß ich noch. Darüber hinaus könnte ich dir jetzt nicht besonders viel über die Uiguren erzählen. Wodurch ist die uigurische Gesellschaft, vielleicht auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft, vielleicht auch innerhalb des Raums Zentralasiens und der Turkvölker so gekennzeichnet? Was für eine Gesellschaft ist das? Wie können wir uns das innerhalb dieses chinesischen Universums so vorstellen?
Also wie du schon gesagt hast, ist eben ein Turkvolk. Das heißt, die sprechen kein Chinesisch, sondern eine Turksprache, Uigurisch, was man sich so ähnlich vorstellen kann wie Türkisch. Wobei ich habe gehört, manche verstehen dann Türkisch, manche nicht. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Aber so vom Klang her kann man sich das vorstellen. Und dass es Muslime sind, das ist also besonders für mich eine interessante Aussage, weil es mir darum geht, die Diversität unter den Uiguren aufzuzeigen und auch zu zeigen, welche Gruppen Muslime sind oder nicht und was heißt überhaupt für die Uiguren Islam. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen von, sodass man jetzt nicht allgemein sagen kann, das sind alles Muslime oder was habe ich überhaupt für eine Vorstellung davon, was Islam ist. Aber man muss, denke ich, wenn man über die uigurische Gesellschaft in China generell spricht, unterscheiden zwischen einem chinesischen, innerchinesischen Diskurs über die Uiguren, der die Uiguren als etwas ganz Bestimmtes darstellt, nämlich als eine homogene Einheit, eine Gruppe, die alle Muslime sind und die ganz bestimmte Bräuche haben, ganz bestimmte Lebensvorstellungen haben. Das wird meistens auch als ländliche Bevölkerung dargestellt, die auch die Hilfe benötigt von der chinesischen Regierung und von der chinesischen Bevölkerung zu einer Entwicklung hin, einer wirtschaftlichen Entwicklung auch. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine sehr diverse Gesellschaft, in der man unterscheidet zwischen zum Beispiel der urbanen und ländlichen Bevölkerung, zwischen eben, wie ich schon gesagt habe, Uiguren, die oft besser Chinesisch können als Uigurisch, zwischen verschiedenen Generationen. Also das ist sehr divers, ja.
Moritz, welche Stellung haben die Uiguren innerhalb des politischen Systems? Es gibt ja anerkannte Minderheiten in China, denen gewisse Autonomierechte auch eingeräumt werden. Ich glaube, 55 anerkannte Minderheiten so in dem Dreh, 56 gibt es. Also wie betrachtet die chinesische Politik diese Region? Wie unterscheidet sich das auch von anderen Minderheiten? Wie ist da so der legale Status, in dem wir uns dort bewegen?
Also die Uiguren, die haben den Status einer autonomen Minderheit. Also das heißt, dass also die Region Xinjiang, das ist eine autonome Region, in der die Uiguren an sich einen Sonderstatus haben. Es gibt andere Regionen, wie beispielsweise in Tibet, bei der rein formal der gleiche Status gewährt wird. Genauso in Guangxi im Süden gibt es das auch und in Ningxia gibt es das auch. Also es gibt an sich Minderheiten, die einen Sonderstatus haben. Wie sich das konkret auswirkt, ist beispielsweise in Xinjiang, dass die Parteiführung vor Ort, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei von, in der autonomen Region Xinjiang, ist ein Han-Chinese, der Vertreter ist ein Uigure. Das heißt, dass auch in dem politischen System Uiguren eine Rolle spielen, die dann auch ganz normal partizipieren, aber nicht. Also Leute sind, die natürlich einen anderen Weg gegangen sind, wie das bei dem Großteil der anderen Uiguren sind. Also das sind Leute, die sehr gute Uni-Ergebnisse hatten, die handverlesen sind und die dementsprechend dann auch sich mit der Ideologie der Kommunistischen Partei dann auch identifizieren. Ansonsten wäre es ja schwierig, diese Rolle dementsprechend noch einzunehmen. Und es gibt da beispielsweise die Minderheitenuniversität in Peking selber. Das ist eine interessante Universität, also dort gibt es von verschiedenen ethnischen Minderheiten Studenten, die handverlesen sind, die sowohl also auch Ausländern gegenüber mitteilen, wie sie auf ihre Rolle als Minderheit, wie sie das betrachten. Darüber hinaus werden diese Personen dann aber auch als Teil der Kommunistischen Partei oder in anderen Bereichen auch wieder in diese Region entsandt, um dann dort teilweise politische Ämter dann auch einzunehmen.
Nun sitzen wir auch hier, nicht nur um mehr über die Uiguren und über China zu lernen, sondern weil es dort offensichtlich Probleme gibt, weil es dort Berichte gibt über Menschen, die in Internierungslagern einsitzen, über großflächige Zerstörung von kulturellen Städten, von Moscheen, von Friedhöfen. Was davon kann man wirklich als gesichert erfahren? Was dringt da überhaupt nach draußen? Und wie kann man sowas beurteilen, ihr als Fachleute, wenn da so ein Bericht kommt? Dass hunderttausende Menschen im Prinzip interniert sind und auch Berichte von Menschenrechtsverstößen, kulturelle Unterdrückung. Könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln? Also worum geht es genau und was wissen wir eigentlich?
Ich fange mal an. Es ist sehr schwierig, darüber ganz konkrete Aussagen zu machen. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht hier über Zahlen spekulieren, wie viele Leute tatsächlich interniert sind und wo es diese Lager genau gibt. Ich denke, das kann man alles nicht unbedingt genau sagen. Was man sagen kann, ist, dass es schon länger innerhalb von China einen bestimmten Diskurs über Uiguren gibt. Und von der chinesischen Seite aus ist es so, dass sie die Sicherheit und Stabilität des Landes gewähren wollen. Es sind tatsächlich auch schon Vorfälle vorgekommen, terroristische Angriffe, die auch von Uiguren kamen. Und anhand dieser Einzelfälle argumentiert eben die Regierung, dass man gegen den Terrorismus kämpft. Also man kann das einordnen in diesen globalen War on Terror. So ist die Argumentation. Aber auf der Mikroebene ist es natürlich nicht immer so, wie ich schon gesagt habe, ist die Gesellschaft sehr vielfältig. Radikale Gruppen gibt es sicherlich. Da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich da keinen Kontakt zu hatte. Und es gibt ganz viele verschiedene praktische Maßnahmen, damit umzugehen. Also ich habe selber keine Person getroffen, die in einem Lager war, habe aber bei allen Personen, mit denen ich zu tun hatte, die kannten jemanden, der interniert war. Das heißt aber auch nicht immer, dass die Person nicht immer wiederkommt, sondern es kann auch sein, meistens hat man mir gesagt, Pi mal Daumen, 3 Jahre. Also manche haben ganz zynisch gesagt, nach 3 Jahren kommt die Person sowieso wieder. Andere, also quasi macht dir keine Sorgen. Andere Auffassungen sind, andere Situationen sind, dass man die Person einfach in ihrem Alltag mehr kontrolliert, nicht nur durch diese Sicherheitsmaßnahmen. Also zum Beispiel gab es jetzt im letzten Jahr, als ich dort war, vermehrte Maßnahmen, dass man so wie am Flughafen durch Sicherheitskontrollen musste, bei jedem einzelnen Laden, bei Geschäften. Man ist also nicht in H&M gekommen, ohne dass man dass die Tasche durchsucht wurde. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo der Staat einfach immer wieder zu Einzelpersonen kommt und sagt, wenn das und das passiert, sperren wir dich dann ins Camp ein und so weiter. Das passiert aber auch nicht immer und es ist sehr schwierig, darüber allgemeine Aussagen zu machen.
Also was ich dabei, also von dem, also die chinesische Führung, die argumentiert, also die Kommunistische Partei, die möchte weiterhin an der Macht bleiben. Das ist ein ganz klares Interesse, das auch in der chinesischen Verfassung so formuliert ist. Und das im Herbst 2013 gab es beispielsweise einen Vorfall, bei dem ein Auto auf dem Platz des Himmlischen Friedens in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, bei dem es auch zwei Todesopfer gab. Kurz darauf, das war im März und April 2014, gab es verschiedene Vorfälle mit Messerattacken an Bahnhöfen. Teilweise mit 18 Personen, die dann, glaube ich, 28 Menschen umgebracht hatten. Und in der Folgezeit, Anfang bis Mitte 2014, gab es viele Vorfälle mit Bombenanschlägen, mit Messerattacken, die von der chinesischen Führung als terroristischer Anschlag bezeichnet worden sind. Und darüber hinaus war diese Sorge, dass die Region Xinjiang stabil bleibt, das ist einfach, wird ganz klar definiert. Sagen Sie, wir möchten, dass diese Region stabil bleibt und es gibt drei Sorgen. Das ist auf der einen Seite die Sorge, dass es den, also die Three Evils, das sind Terrorismus, Separatismus und Extremismus. Und gegen diese drei wird gesetzlich vorgegangen. Da gibt es unter anderem das Nationale Sicherheitsgesetz. Es gibt seit 2016 auch ein Antiterrorgesetz. Es gibt die Umsetzung von diesen Gesetzen durch Verordnungen direkt für Xinjiang. Es gibt Regulierungen für Deradikalisierungsmaßnahmen. Und an diese angebunden sind dann diese, im Englischen wird das dann übersetzt als Vocational Training und Education Camps. Und die haben eine Rechtsgrundlage, also anhand des chinesischen Rechts ist das alles, läuft das unter dem unter der Maßgabe, dass es Rule of Law ist, also dass man versucht, die Gesetze anzuwenden, um Stabilität zu erzeugen. Dass die Art und Weise, wie diese Gesetze umgesetzt werden, das ist natürlich jetzt nicht die europäische Art und Weise, das ist ja selbstverständlich. Aber die chinesische Seite hat mit diesen Maßnahmen, die sie dort haben, die minutiös auch aufgeteilt sind, wie, also ab wann man eigentlich in welche Kategorie fällt man eigentlich? Fällt man in die Kategorie, dass man nur angestiftet wurde, aber eigentlich keine konkrete Gefahr dadurch verursacht hat? Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind Leute, die angestiftet wurden für Umstände, die abstrakt gefährlich sind, die sich aber nicht in eine konkrete Gefahr umgesetzt haben. Und die dritte Kategorie sind Leute, die verurteilt worden sind von einem Gericht als Extremist, Terrorist oder Separatist. Und je nachdem, in welche von diesen drei Kategorien man fällt, hat die Exekutive, also in dem Sinne die Sicherheitsbehörden, die Möglichkeit, entweder selber zu entscheiden, ob diese Person, wenn sie bereit dazu ist, also das kann man natürlich, das ist ein auslegbarer Begriff, Umerziehungsmaßnahmen eingehen möchten. Oder in den anderen Kategorien wird ihnen die Möglichkeit gestellt, ja entweder es gibt ein Verfahren, oder die andere Möglichkeit, dass ihr euch freiwillig dazu meldet, diesen Maßnahmen beizutreten. Also freiwillig, wie gesagt, in Anführungsstrichen. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass nachdem jemand verurteilt worden ist als Terrorist oder als Extremist, dass er dann, wenn noch nicht festgestellt wurde, also so wird das gesagt, dass diese Person zurück in die Gesellschaft integriert werden kann, dann wird diese Maßnahme angeordnet. Und zwar in diese Camps zu gehen. Und die chinesische Seite ist da auch nicht, die nehmen da kein Blatt vom Mund, also die schreiben ganz genau, was sie damit auch vorhaben. Es gibt ein Weißpapier, das im April auch dazu veröffentlicht wurde, das in unterschiedliche Sprachen, insbesondere auch ins Englische übersetzt worden ist, in dem dargelegt wird, was für konkrete Maßnahmen dort umgesetzt werden. Und das sind auf der einen Seite das Erlernen der chinesischen Sprache. Dann schreiben sie, an sich hat jeder das Recht in China, seine eigene Sprache zu sprechen, aber in der Verfassung der kommunistischen der Partei, aber auch in der Verfassung von dem Staat China selber, wird die Förderung von Mandarin auch festgelegt. Also sagen sie, das ist eine Umsetzungsmaßnahme davon. Der zweite Aspekt ist der, dass Sie sagen, dass man dabei chinesisches Recht lernen soll. Also dass es dann Kurse gibt über, was ist eigentlich der Rechtsrahmen in China. Wie das umgesetzt wird, da weiß man natürlich nicht sehr viel darüber. Das dritte ist, dass es dort Deradikalisierungskurse geben soll. Das heißt, dass wie das dann in dem Plan, im Lehrplan von der chinesischen Seite dann dargelegt wird, soll den Personen die Radikalität weggenommen werden. Und das ist etwas, was natürlich von der Umsetzungsseite, also wie das dann konkret umgesetzt wird, das ist natürlich dann im Ermessen der Ausführungsorgane. Und das führt dann zu dem Thema, weil nämlich die Frage ist, wie wird das umgesetzt? Wie funktioniert eigentlich die Deradikalisierung? Wie wird eigentlich die Sprache beigebracht? Wie werden mir eigentlich die Gesetze beigebracht? Und darüber ist es natürlich sehr schwierig, dann einen klaren Befund zu bekommen, weil wir hin und wieder die Aufnahmen haben. Wir haben auch verschiedene Berichte darüber, die schrecklich sind. Aber was tatsächlich Tag für Tag in diesen Camps passiert, also keiner von uns war dort und man muss es, wenn dann, finde ich, daran überlegen, wie das halt in der Vergangenheit war bei ähnlichen Maßnahmen. Es ist ja nicht das erste Mal. Es gab ja früher auch Umerziehungslager in China, die dann, also Arbeitslager, die in dem versucht wurde, die Leute in die Gesellschaft, so wie die chinesische Führung sich das vorstellt, die dort reinzubringen. Und den vierten Aspekt, den hatte ich vergessen, ist mir gerade eben gekommen, das ist dieser Vocational Training Teil. Also in dem gesagt wird, dass dort mit verschiedenen Berufen, die dort auch aufgelistet werden, dass diese Berufe den Personen beigebracht werden sollen, damit sie später wieder sich in die uigurische Gesellschaft nach Vorstellungen der chinesischen Führung einordnen. Und das heißt, sie schreiben das alles nieder, das ist abstrakt, aber die konkrete Richtung wird zumindest umrissen. Und die Frage, warum sie das machen, beantworten sie damit ja Stabilität. Wir hatten extremistische und terroristische Bestrebungen und diese möchten wir damit bekämpfen.
Lisa, du forschst ja genau zu diesem Aspekt, also inwiefern die uigurische Gesellschaft in die chinesische integriert ist und wie viel davon uigurisch, wie viel chinesisch. Wenn es jetzt eh schon eine Gruppe gibt, die du ja untersuchst auch, die schon zu einem erheblichen Grad sinisiert ist, da fragt man sich ja, wozu braucht man noch diese Maßnahmen? Kannst du mal beschreiben, wie diese Sinisierung, die du erforscht, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich entwickelt hat und was diese neue Entwicklung der letzten Jahre, die jetzt Moritz umrissen hat, wie sich die auf die uigurische Gesellschaft auswirkt?
Also erstmal finde ich das Wort Sinisierung schwierig in diesem Kontext, vor allem deshalb, es ist schon richtig von meiner Seite aus, aber von Seite der Personen, die ich interviewt habe, ist es teilweise sogar ein Schimpfwort. Die Gruppe, die ich untersuche, sind eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, teilweise völlig isoliert von der uigurischen Gesellschaft. Man muss sich das konkret so vorstellen, dass jemand auf einen han-chinesischen Kindergarten geht und danach dann entweder in Xinjiang auf die Highschool geht oder aber in einer anderen Provinz in China und dort auch die Uni macht. Das heißt, es kommt vor, dass ein uigurischer Schüler bzw. Student seine ganze Jugend unter Han-Chinesen verbringt. Dann wird aber erwartet nach dem Universitätsabschluss, dass die Person zurückkommt nach Xinjiang, im besten Fall auch natürlich heiratet und dort Kinder kriegt, eine Familie aufbaut, ein Leben aufbaut, was, wie man sich vorstellen kann, zu Konflikten führt, auch ganz konkret innerhalb der Familie und in sozialen Kreisen. So dass eben dieses Wort sinisiert für diese spezielle Gruppe eher ein Schimpfwort ist, weil sie eben sich zwischen diesen beiden Welten zurechtfinden müssen. Nun denke ich aber, ist es nicht so, dass diese beiden Welten ganz, also es ist kein binärer Gegensatz, sondern es gibt sowieso schon unabhängig davon Verbindungen von chinesischer Kultur, uigurischer Kultur. Selbst beim Essen ist es so, dass Gerichte, die als typisch uigurisch bezeichnet werden, eigentlich einen sehr starken han-chinesischen Einfluss haben. Das ist natürlich alles auch eine Identitäts- und politische Frage. Und so ist es so, dass man gar nicht konkret sagen kann, sind jetzt die Personen sinisiert oder nicht, sondern das muss man innerhalb einfach des Diskurses sehen. Und dass eine Person sich auch zu einer gewissen Seite stellt, ist immer eine politische Entscheidung, auch wenn sie das nicht extra macht. Die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die in dieser Situation sind, sind meistens sehr müde damit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und sind oft politisch überhaupt nicht engagiert, weil sie sowieso schon in ihrem Alltag sich rechtfertigen müssen. Das ist einfach die persönliche Einstellung fast aller Personen, mit denen ich gesprochen habe. Aber trotzdem werden die natürlich auch eingebunden in diese Maßnahmen. Also die Maßnahmen, die gerade von Moritz beschrieben wurden, die gibt es ja auf mehreren Ebenen. Es handelt sich dabei ja nicht nur um bestimmte Camps, wo Leute hingehen, sich aufhalten und sinisiert werden, was immer das heißen mag, aber eben auch die Sprache und so weiter, was eben genannt wurde, sondern ich habe zum Beispiel auch eben diese Minka Han, über die ich schreibe, getroffen, die an Schulen arbeiten, also an keinen offiziellen Camps, sondern eben, das ist ja auch ein bisschen ein Graubereich, in Schulen arbeiten und dort verantwortlich sind, sich darum zu kümmern, wer welche ideologischen Interessen hat. Ganz konkret heißt das, dass für viele Lehrer und Dozenten diese ganze politische schwierige Situation eigentlich etwas ist, was mehr Arbeit bedeutet. Also ganz konkret muss man einfach doppelt so viel arbeiten. Am Samstag hat man zum Beispiel eine Schulung zur politischen Ideologie. Am Sonntag schreibt man dazu einen Test. Und 3 Tage in der Woche übernachtet man jetzt seit neuestem in der Schule. Da wird dann zum Beispiel einem Lehrer 6 Studenten oder Schüler zugeordnet. Da geht man dann zu denen ins Wohnheim und unterhält sich mit denen abends über deren Familie, über deren Interessen, Hobbys, ganz einfache Sachen, spielst du gerne Basketball und so weiter, um einfach dann danach einen Bericht darüber zu schreiben, den man dann abgibt. Also diese Personen werden auch mit einbezogen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie deswegen sinisiert sind oder politisch auf einer bestimmten Seite sind, sondern das ist für diese Person einfach der Lebensalltag und man möchte auch seinen eigenen Job natürlich erhalten.
Nun klingen ja diese Maßnahmen auch wie Überwachungsmaßnahmen, aber auf einem niedrigen Level. Es ist schon eine andere Stufe als das, was wir jetzt erleben. Warum kommen jetzt diese zusätzlichen Maßnahmen, wenn es ja eigentlich so ein System von informeller Kontrolle gibt, das nicht ganz so das nicht ganz so extrem wirkt und nicht ganz so aufgezwungen, sondern eher so ein bisschen natürlicher? Warum kommt jetzt diese neue Politik?
Also ich denke, dass das zum einen als Reaktion auf die Maßnahmen im Jahr 2015 sind. Das andere, was man kann es auch an der Person Chen Chuen Guo festmachen. Das ist der Vorsitzende der kommunistischen Partei in Xinjiang seit dem Jahr 2016. Davor hatte er das gleiche Amt in Tibet. Und hatte sich dort durch die Arbeit, die er dort gemacht hat, eigentlich auch hervorgetan, dass er, als er dort ins Amt gekommen ist, war Tibet von sehr viel Unruhe und von sehr vielen Selbstverbrennungen, das ging auch in Deutschland durch die Medien, geprägt. Und er als Person hat dort eine zum Beispiel starke Polizei, also Polizeimaßnahmen eingeleitet. Also das ist, ein Chinese würde dann vielleicht sagen, so wie beim Alexanderplatz jetzt, dass sie versucht haben, einfach bis zu 300 von diesen mobilen Polizeistellen in ganz Tibet aufzubauen, um dadurch die Kontrolle über die Person weiter auszuweiten. Es ist die gleiche Person, ist jetzt in Xinjiang und hat von der Art und Weise, wie die Maßnahmen durchgeführt werden, merkt man schon auch, dass es die Unterschrift von dieser Person ist, die aber auch in China selber eine wichtige Rolle spielt. Also mittlerweile ist der Herr Chen im Politbüro der Kommunistischen Partei in Peking und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass er im chinesischen Prozess selber Unterstützung hat. Also die reichen bei ihm auch sehr lange zurück. Er hat früher mit Li Keqiang, dem Premier von China, war so eine Art Zögling von dem und wohl eine sehr gute Verbindung nach Peking selber rein. Und die Maßnahmen, die er dort anwendet, sind, es ist erstens das, was er schon in Tibet gemacht hat, und gleichzeitig, dass der Wunsch in China Stabilität zu haben, da ist Xinjiang einfach die Provinz, in der es, die autonome Region, in der es am instabilsten ist. Und die Maßnahmen, die dort dafür angewendet werden, die gesetzlichen Grundlagen, die wurden vor allem 2015 dafür geschaffen. Also dass es ein eigenes Antiterrorgesetz gibt, dass es ein neues nationales Sicherheitsgesetz gibt. Und die sind so verfasst, dass all diese Maßnahmen, diese Kontrollmaßnahmen auf einer Rechtsgrundlage stehen. Und zuerst wurde dafür die Rechtsgrundlage geschaffen und dann hat man noch diese Person, dann hat man diese große Angst, dass diese Region sowieso sehr instabil ist. Und als weiteren Punkt kann man die Seidenstraßeninitiative aufführen. Die soll ja auch durch Westchina gehen. Und damit es ein Erfolg ist, und das ist für die chinesische Seite sehr, sehr, sehr wichtig, muss diese Region auch stabil sein. Und die Möglichkeit, um dort für Stabilität zu sorgen, läuft in dem konkreten Fall Xinjiang unter anderem auch über mehr Überwachung. Über dort, wo man nur die Sorge hat, dass dort Separatisten oder Extremisten kommen, dass man da so hart wie möglich dagegen vorgeht. Und das ist in China wird das ganz klar so kommuniziert, dass man das aus diesen Gründen auch so machen möchte.
Nun gibt es ja andere Umsetzungen, die man zum Beispiel bei Betrachten von Satellitenbildern sieht, von Vorher-Nachher-Bildern, wo Moscheen verschwinden, Friedhöfe verschwinden. Wie passt denn das in dieses Bild? China muss sich ja da immer wieder auch den Vorwurf gefallen lassen, dass es eben nicht um Extremismus geht, sondern dass man die kulturelle Identität der Uiguren dort im Prinzip auslöschen will, und zwar auch physisch auslöschen will, eben dadurch, dass man solche öffentlichen Räume verschwinden lässt. Ist das etwas, also hat China ein grundsätzliches Problem mit dem Islam? Es gibt ja auch indigene Han-Chinesen, die Muslime sind, auch eine sehr alteingesessene Community. Wie sieht das aus? Wie ist diese kulturelle Dimension, abgesehen von dieser Sicherheitsdimension und Terrordimension?
Ich denke, generell hat China erstmal kein Problem mit dem Islam an sich, solange er nicht ins politische Geschehen eingreift. Und wenn es das Empfinden gibt, dass das passiert oder dass sich jemand abgrenzen möchte, also wenn es um Separatismus geht, dann ist es sehr wohl wichtig, das einzugrenzen. Was du gerade angesprochen hast, ich denke, du meinst damit die Hui-Chinesen, die zweite große Gruppe ethnischer Minderheiten, die es noch gibt, die Muslime sind. Wozu man aber sagen muss, dass die Beziehung zwischen den Uiguren und den Hui sehr schlecht ist, weil eben von der Seite der Uiguren geglaubt wird, dass die Hui eigentlich schon assimiliert sind und es sich um Han-Chinesen handelt. Und die haben bis vor kurzem, ich glaube, jetzt hat es sich schon geändert, eigentlich noch sehr gut ihren Islam praktizieren können. Ich war selber öfter auch dort vor Ort und war ganz überrascht, dass man beispielsweise Korane kaufen konnte in muslimischen Geschäften. Muslimische Buchhandlungen gab es, was für mich eine totale Überraschung war. Etliche Moscheen und man auch öffentlich beten kann. Also deswegen kann man jetzt nicht argumentieren, dass Islam per se verboten ist in China. Es geht eben um diese politische Komponente. Und wie schon angesprochen wurde, um die Sicherheit und um die Stabilität des Staates. Was ich noch hinzufügen wollte, auch von der han-chinesischen Seite, also das wird ja selten angesprochen, was sagt eigentlich die han-chinesische Bevölkerung dazu? Die stehen auch meistens dahinter. Also in Xinjiang selber, wenn ich mit Han-Chinesen gesprochen habe, gab es auch oft andere Meinungen, wenn man direkt vor Ort ist. Aber außerhalb von Xinjiang in China wird das eigentlich befürwortet und man ist eigentlich der Meinung, um jegliche Probleme zu vermeiden, lieber erstmal alle einzusperren, sage ich jetzt mal ganz grob, um eben jegliche Art von Terrorismus zu vermeiden. Also da bekommt man auch keine Unterstützung. Und die Han-Chinesen in anderen Provinzen kennen sich auch sehr wenig mit Islam aus. Muslime sind meistens die in anderen Restaurants essen. und da hört die Kommunikation schon auf. Also das ist ein großes Thema mit Islam, der wird auch in anderen Teilen von China ganz anders behandelt als in Xinjiang. Das ist auch sehr heterogen.
Moritz, wie siehst du das? Welches Verhältnis hat die chinesische Führung dazu? Warum auch dieser kulturelle Aspekt, auch beispielsweise Moscheen zu zerstören oder Friedhöfe? Ist das eine neue Richtung oder wie kann man das einordnen?
Also ich glaube, im Endeffekt liegt es an der Abwägung zwischen individuellen Rechten und kollektiven Rechten. Mhm. Und in China wird das halt ganz klar anhand der kollektiven Rechte beantwortet. Also das heißt, dass die Religionsfreiheit ist zwar in der chinesischen Verfassung auch verankert, in diesem Dokument über in dem Weißpapier über diese Camps schreibt die Chinesische, also wird auch dargelegt, dass die Religionsfreiheit nicht eingeschränkt wird, aber solange man in diesen Camps ist, sollte man seine Religion nicht ausüben, weil man zwischen den staatlichen Maßnahmen und den privaten Angelegenheiten trennen möchte. Der nächste Satz ist dann aber, wenn man nach Hause kommt wieder, dann hat man die Möglichkeit natürlich frei, seine Religion auszuüben. Die Frage ist natürlich dann eine der Definitionen. Also wer könnte denn kontrollieren, was eine freie Religionsausübung ist oder was ist schon ein terroristischer Akt oder was könnte schon in die Nähe von einer abstrakten Gefährdung führen durch Religion? Also durch was dann sofort wieder Terrorismus oder Separatismus oder Extremismus sein könnte. Und da ist es halt so, dass es in China keine Mechanismen gibt, in denen das außerhalb vom Staat selber, der eine Gewaltenteilung, wie wir sie hier in Europa haben, nicht kennt, wer das sonst festlegen kann. Und das wird dann einfach kollektivistisch beantwortet. Also in dem Moment, in dem es eine Sorge für die Stabilität gibt als solches, dann ist diese von dem Einzelnen ausgehende Ausübung seiner Freiheitsrechte eine Bedrohung. Und dagegen wird dann vorgegangen. Und wieder dagegen vorgegangen wird, das ist ja dann teilweise auch von Präfektur zu Präfektur unterschiedlich. Also es gibt einige Präfekturen, in denen auch, das ist dann auch in Deutschland auch durch die Medien gegangen, in dem es konkrete Maßnahmen gibt, dass wenn man den Eindruck hätte, dass es eine Ausübung von Religion ist, also zum Beispiel ein langer Bart oder ein Kopftuch, dass das nicht gestattet wird an öffentlichen Orten. Und dass das als Indiz gewertet wird, dass von Radikalisierung. Und das ist in der einen Präfektur so, in der anderen Präfektur wird das anders gehandhabt. Von der chinesischen Seite wird es halt damit argumentiert, dass man vorgreiflich sein möchte. Man möchte eher Prävention anstatt Reaktion. Und das wird in den chinesischen offiziellen Dokumenten, das ist auch wirklich immer ganz interessant, wenn man sieht, wie sie den Finger dann auch auf Europa zeigen mittlerweile oder auf die USA zeigen und jede Art der Kritik sich dann auch verbitten mit ihrem eigenen Argumentationsmuster. Und jetzt letzte Woche hat Mike Pence zum Beispiel die chinesische Minderheitenpolitik kritisiert. Daraufhin hat der chinesische Außenminister die amerikanische Minderheitenpolitik kritisiert. Also es ist so ein Hin und Her die ganze Zeit. Und je einfacher für die chinesische Seite die Argumente zu finden ist, umso stärker wird es natürlich dann auch nach außen kommuniziert. Und ganz kurz noch als Letztes, also Sie sagen auch ganz stolz, dass Sie seit 2017 keinen Terroranschlag mehr hatten. Natürlich, was dafür getan wird, dass es, also in der deutschen Seite einer Verhältnismäßigkeitsprüfung würde das nicht statthalten, natürlich nicht. Aber dem chinesischen Prozess, den sie selber führen, dem hält das halt statt. Und das ist halt einfach so. Also man muss sich, das ist etwas, wie die chinesische Seite ihren eigenen Rechtsstaat auslegt. Und ich finde, ab dem Moment wird das interessant, ab dem Moment kann man diskutieren. Aber ich glaube, dass diese Grundhaltung von der chinesischen Seite einfach wichtig ist, dass man die kennt, weil ansonsten gibt es kein Gespräch mit irgendeinem offiziellen Chinesen mehr.
Ich würde direkt noch mal was dazu sagen. Ich finde, man muss auch noch mal betonen, dass es auch innerhalb der uigurischen Gesellschaft eine große Sorge gibt vor islamistischem Terrorismus. Also es ist keinesfalls so, als würde das nur von der Regierung ausgehen oder von den Han-Chinesischen, von einer han-chinesischen Bevölkerung, sondern es gibt auch einen Großteil der uigurischen Bevölkerung, die andere Uiguren vor allem im Süden dafür verurteilt, wie die Lage jetzt ist, und sagt, dass eben radikale oder sehr religiöse Gruppen für die Situation eigentlich verantwortlich sind, wie sie jetzt sind. Also es gibt diesen starken Diskurs über einen Gegensatz zwischen dem etwas moderateren Norden und dem sehr religiösen Süden. Und da gibt es starke Anklagungen, vor allem in der Mittelschicht, darüber. Also es ist keinesfalls so, als würden die Uiguren alle da auf einer Seite stehen.
Extremismusexperten einer bestimmten Schule würden wahrscheinlich aber natürlich auch fragen, sind nicht genau solche Maßnahmen überhaupt dafür verantwortlich, die Grundlagen für Radikalisierung zu schaffen?
Ja, also so, das wäre jetzt genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Das ist genau diese Argumentation, dass viele Uiguren das eben auch so sehen, dass es ein ewiges Hin und Her ist und sich einfach jetzt hochgespielt hat und das die Lage nicht besser macht. Also ja.
Ich würde vielleicht eine Frage nochmal zu dem innerchinesischen Kurs stellen. Es gibt ja dieses Modell der harmonischen Gesellschaft, was gerade unter der neuen Staatsführung, unter Präsident Xi Jinping, sehr viel propagiert wird. Ist das im Prinzip das gesellschaftspolitische Gegenstück zu diesem Bedürfnis nach Stabilität, aber gleichzeitig auch so unklar definiert, dass man es sich eigentlich immer so zurechtbiegen kann und dass es weder gleichmäßig durchgesetzt wird, noch, also das ist die Frage, wo man dort ansetzen kann, wenn man da so ein Modell hat. Könnt ihr vielleicht zu diesem Modell was erklären und wo man dort ansetzen kann, wenn man sich quasi auf diese Ebene dort einlässt?
Also unter Hu Jintao, davor hatte der Begriff der harmonischen Gesellschaft, wurde er das erste Mal aufgeführt. Das war am Anfang auf die chinesische Gesellschaft im Land selber darauf projiziert und dann aber auch international, also eine harmonische Welt als der nächste Schritt. Unter Xi Jinping läuft das unter dem Namen Schicksalsgemeinschaft und Weltschicksalsgemeinschaft. Und dieser Begriff ist nicht klar definiert. Das Spannende ist, dass wenn Xi Jinping eine Rede hält in Davos, sagt er, wir möchten eine Weltschicksalsgemeinschaft aufbauen. Wochenende später gibt es dann eine Konferenz, bei der Vertreter aus allen sozialistischen, kommunistischen Parteien sich in Peking versammeln und Xi Jinping hält eine Rede und sagt, wir möchten eine Weltschicksalsgemeinschaft aufbauen. Und alle Seiten finden das gut, aber natürlich ist zwischen Davos und der kommunistischen Partei aus Nordkorea ist man jetzt nicht auf der gleichen Wellenlänge bei allen Angelegenheiten. Also es ist ein großer Unterschied. Aber dieser Begriff wird natürlich bewusst auch abstrakt gehalten. Aber es gibt, mittlerweile kann man das annähern, was die chinesische Führung unter diesem Begriff versteht. Und das ist auf der einen Seite, dass man die Souveränität von anderen Staaten respektieren soll. Also es ist wirklich die Idee von einem starken Staat und mit inneren Angelegenheiten. Das heißt, was in Xinjiang passiert oder was in China selber passiert, wenn es von europäischer Seite oder von westlicher Seite angegriffen wird, ist das Argument immer, das ist eine innere Angelegenheit. Und dieses im Kern, dass wir einen Staaten stark haben, die Entwicklungsmodelle von anderen Staaten respektieren möchten. Das ist das andere Argument, das im Rahmen der Weltschicksalsgemeinschaft auch immer vorangetrieben wird. Im Gegenzug zu einer Idee, dass es einen globalen Liberalismus geben sollte. Das im Rechtsdiskurs genauso. Wieso sollten alle in amerikanischen und britischen Universitäten lernen, was Recht ist und wie Recht Anwendung findet? Wieso sprechen die alle Englisch? Wieso sprechen die nicht Chinesisch und waren an chinesischen Universitäten? Und das wird durch Xi Jinping ganz konkret auch vorangetrieben, um diese Begriffe auch anders zu besetzen. Und die Interpretationshoheit, aber was jetzt genau Weltschicksalsgemeinschaft ist, also wer ist die Gemeinschaft, was ist das Schicksal, das ist eine sehr asymmetrische Konstellation. Also das wird von der chinesischen Seite natürlich vor allem vorangetrieben, dieser Begriff. Und im Ausland weiß man nicht genau, was man damit so wirklich anfangen soll. Der andere Aspekt davon, was ja schon auch angesprochen wurde, ist das Verhältnis zwischen Individuum und dem Kollektiv. Und das ist in China auch nichts Neues. Also das ist ja, das reicht ja lange in die Geschichte zurück, und eine Gesellschaft aufzubauen, in der bestimmte Personen einen bestimmten Platz zugeordnet bekommen haben, damit die Gesellschaft an sich stabil ist. Und dass man durch Bildung und durch Lernen dorthin kommt, das hat natürlich auch nicht nur, aber auch im Konfuzianismus seine Traditionen. Und in China ist man halt momentan in der Situation, wo man sich eine neue Identität schafft, mit teilweise, man ist eine kommunistische Partei, man hat die sozialistische Tradition. Man hat die chinesische Tradition mit ganz unterschiedlichen Denkrichtungen von Taoismus, Konfuzianismus, Mozi, wie sie alle heißen. Darüber hinaus ist man ein Opfer der Kolonialisierung des Westens. Dann ist man an sich ein Entwicklungsstaat, aber gleichzeitig der Staat, der die größte Entwicklung für die Länder weltweit liefert. Und man ist darüber hinaus ein stolzes, autoritäres System, das die Globalisierung vorantreiben möchte. Und diese Teilaspekte werden zusammengemischt, und daraus versucht die chinesische Seite, in diese Weltschicksalsgemeinschaft reinzugießen, um das in andere Länder dann auch reinzuspielen. Und in Europa funktioniert das natürlich nicht. Also in Europa hat man ganz andere Traditionen, auf die man ja auch zu Recht stolz ist. Aber die Frage ist ja viel, viel mehr, was passiert mit den Drittstaaten? Ob man in Kasachstan oder in Äthiopien oder in anderen Staaten, die auch Teil der Seidenstraßeninitiative sind, inwieweit die diesen Trainingsansatz oder den technologischen Überwachungsansatz dann vielleicht auch ganz interessant finden können. Und momentan sieht es natürlich auch so ein bisschen danach aus, dass es da andere Staaten gibt, die das ganz interessant finden. Also es ist eigentlich eine Frage um Standards, und es ist momentan, würde ich sagen, noch nicht eindeutig, in welche Richtung wir uns da insgesamt entwickeln werden.
Du hast gerade schon die Seidenstraßeninitiative angeschrieben. Das wird ja auch immer das wird ja auch nach innen durchaus als etwas Positives, ein Entwicklungsprojekt für diesen wilden Westen Chinas, der dort da Infrastruktur in Entwicklung bekommt. Welche Rolle spielt das dort gesellschaftlich? Ist das etwas, was dort auch, also im Prinzip das Zuckerbrot neben der Peitsche dann verwandt wird? Also unterstützen das Menschen, weil es Aussicht auf Jobs, auf Wohlstand gibt? Wird das auch versucht, über diesen Weg diese Unterstützung zu finden, überhaupt vielleicht auch eine Anbindung gerade an Zentralasien? Ist das etwas, was auch diesen Raum Zentralasien, Tokvölker dort irgendwie zusammenbringt? Ist das etwas, was da eine Rolle spielt, oder sollen sie nur ihre Rolle erfüllen, so wie Moritz das quasi beschrieben hat? Jeder hat seinen Platz, wo er seine Rolle erfüllen muss. Wie ist das?
Also ich glaube dafür, dass das noch, also dass das schon in der jetzt vor allem uigurischen Gesellschaft eine konkrete Rolle spielt, ist die ganze Idee noch zu abstrakt. Also ich, von anderen Personen aus wurde nie die Initiative ergriffen, darüber zu sprechen. Wenn ich das angesprochen habe als Thema, bin ich eher auf Unwissenheit und auch Desinteresse gestoßen. Also das ist nichts, was schon so greifbar ist, wo man so ein großes Bild hat von China, das vorwärts geht, und von einer wirtschaftlichen Entwicklung, eventuell Arbeitsplätze. Das ist gerade vor allem in Xinjiang noch gar nicht relevant auf dieser Mikroebene, vor allem eben, weil man gerade ganz andere Probleme hat. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang ganz konkret bei individuellen Personen gar nicht gemacht wird, zumindest in meiner Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, das spielt erstmal jetzt noch gar keine Rolle. Vor allen Dingen, weil man auch davon ausgeht, dass es noch dauert, bis sich überhaupt etwas tut. Man kennt das natürlich, aber man muss auch sagen, dass es ein einfach diese Propaganda, die es in Xinjiang gibt, also diese ganzen Poster, wo drauf steht, sei zivilisiert, ist auch so ein Ausspruch. Also man möchte eine zivilisierte Gesellschaft haben. Das ist so ein Keyword, so ein Schlüsselbegriff. Das sind Dinge, die stehen an jeder Ladentür. Das ist etwas, glaube ich, was bei den Personen selber im Alltag da reingeht und da rausgeht. Also es ist etwas, was man schon über Jahrzehnte hinweg gewöhnt ist, sodass es etwas sehr Abstraktes ist und noch nicht gesehen wird, dass es konkrete positive oder negative Auswirkungen auf das eigene Leben hat im Moment.
In anderen Ländern insbesondere auch in Ländern in der Region, mit der wir uns ja hauptsächlich beschäftigen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Da spielt das in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Ist das auch schon Wahlkampfthema dort in Ländern, wo Wahlen abgehalten werden. Andere Aspekte scheinen aber noch viel attraktiver zu sein. Du hast gerade auch dieses Modell China auch angesprochen, sowohl was vielleicht das Rechtsmodell angeht. Wir hatten gerade letzte Woche eine ganz interessante Veranstaltung, wo es auch im Prinzip um diese Rolle geht, wo steht eigentlich das Recht in so einer multipolaren Welt? Wer kann eigentlich dort bestimmen, welche Richtungen es gibt? Gibt es überhaupt universelle Werte, Rechtssysteme oder nicht? Und was sind gerade so die attraktiven Sachen, die kommen, und wie muss man darauf reagieren? Ähnlich auch mit dieser Überwachungstechnik, die wir ja sehr stark nachgefragt sehen, gerade in Golfstaaten, die sich das natürlich auch leisten können. Aber im Prinzip bei allen autoritären Regimen. Im Gegenzug kam da relativ wenig bis gar keine Kritik an allem, was dort da in Xinjiang passiert. Kannst du da vielleicht mal beschreiben, wie die Strategie der chinesischen Regierung ist? Hat man da im Prinzip so ein Quid pro Quo schon erreicht mit Eliten, die vielleicht kulturell anders, aber irgendwie autoritär sind, also doch mehr mit einem gemeinsam haben? Oder wie ist das da das Kalkül?
Also ich meine, zuerst muss man sagen, das ist jetzt nicht transparent. Also man hat jetzt nicht einfach einen Zugang zum Politbüro, um dort die Informationen zu bekommen. Also es läuft eigentlich eher durch eine Analyse von offiziellen Dokumenten, und aus denen kann man dann, schreibt die chinesische Seite eigentlich schon sehr viel hin, was zum Beispiel, was sind Scharnierstaaten im Rahmen der Seidenstraßeninitiative? Also welche Staaten spielen eine besondere Rolle in dieser Initiative? Es gibt ein eigenes Papier zum Beispiel auch für die Beziehungen zwischen China und den arabischen Staaten vom Januar 2016 war das. Und dort wird dann einfach ganz klar dargelegt, was man für Interessen in der Region und auch in dem direkten Land hat. Darüber hinaus hat man für jedes Land eine eigene Investitionsstrategie. Das sind so 200-seitige Dokumente, in denen dann dargelegt wird, wie man dieses Land in die Seidenstraßeninitiative mit einbinden möchte. Und man merkt dann natürlich auch schon, dass es, wenn man dann die Diskussionen in den bestimmten UN-Gremien beispielsweise analysiert, was dann die Reaktionen sind oder was für Begriffe verwendet werden von diesen Staaten. Und das Beispiel, das man dann immer aufführen kann, ist der UN-Menschenrechtsrat, bei dem die Chinesen im letzten Herbst 2018 ihren Universal Periodic Review vorgestellt haben. Das ist ein Bericht, den der Staat selber verfasst, der dann in dieses Gremium eingebracht wird, und andere Staaten haben dann die Möglichkeit, Fragen dazu zu stellen. Und interessant dabei war, dass von den Staaten der OIC keine, also von den islamisch mehrheitlich geprägten Staaten, keine Kritik kam. Und die einzigen Staaten, die das direkt angesprochen hatten, also die Situation in Xinjiang, waren, glaube ich, Liechtenstein und die Schweiz. Vielleicht habe ich noch einen anderen Staat vergessen, aber von der deutschen Seite wurde das zumindest in diesem Rahmen nicht angesprochen. Es gibt darüber hinaus aber, gab es Briefe, die geschrieben wurden Anfang dieses Jahres, und um die Menschenrechtslage dort vor Ort zu kritisieren. Von den 27 EU-Staaten waren 15 dabei. Die Staaten, die nicht unterzeichnet hatten, also fast die Hälfte, waren die auch Seidenstraßen Memorandum of Understanding unterzeichnet haben. Nicht alle, also es gab ein paar, die so zwischendrin stehen, aber beispielsweise Griechenland hat das nicht unterzeichnet. Und andere osteuropäische Staaten auch nicht. Und auf der anderen Seite gab es dann einen Monat später einen anderen Brief von der Seite, um die chinesischen Maßnahmen zu huldigen. Und die Staaten, die dort unterschrieben hatten, waren natürlich viele aus dieser Region, also die von Zenit beobachtet werden. Und zwar wurde da explizit dargelegt, dass die Art und Weise, wie China mit religiösen Minderheiten umgeht, dass das ausdrücklich als gut empfunden wird. Also das haben die direkt gesagt. Katar ist dann ausgeschert später, dass sie sagten, dass sie eine neutrale Vermittlerrolle einnehmen möchten, aber und sich deswegen dort nicht positionieren wollen. Aber die Staaten, die das unterzeichnet haben, die haben im Rahmen der Seidenstraßeninitiative natürlich auch sehr starke Wirtschafts, Interessen. Das ist, China ist der größte Handelspartner. Investitionen aus China sind entweder zum sehr hohen Maß versprochen oder kommen noch an. Und was das angeht, hat die chinesische Seite natürlich eine Strategie, dass man versucht, in die Welt, in die Staaten, die interessant sind, sei es wegen Öl, sei es wegen anderen Bereichen, um dort Telekommunikationsnetzwerke auszubauen, um die Seidenstraßeninitiative dort voranzubringen, dass man dann auch im Gegenzug Unterstützung bekommt. Und das faktisch, also das erkennt man schon auch anhand von den Reden, anhand von der Politik, anhand von dem Schweigen aber auch.
Nun begleitet uns ja auch seit Wochen noch ein anderer Schauplatz in China, und zwar in Hongkong. Dort gehen Leute auch seit Wochen, Monaten auf die Straßen. Was ist da unterschiedlich? Was gibt es da für Gemeinsamkeiten? Vielleicht auch innergesellschaftlich? Und vielleicht, gibt es dort unterschiedliche Ansätze? Wie sieht das die chinesische Führung? Aber vielleicht auch, warum ist das auch nochmal medial, visuell so viel präsenter als jetzt zum Beispiel die Lage in Xinjiang? Lisa, du erstmal.
Also Gemeinsamkeiten, Unterschiede finde ich schwierig so konkret zu beantworten, weil es für mich eine ganz andere Situation ist und ein ganz anderes Vorhaben. Ich fand es interessant, als ich selber Chinesen hier oder Uiguren darauf angesprochen habe, dass viele Uiguren sich ironischerweise gefreut haben, weil dadurch ein bisschen das Scheinwerferlicht von Xinjiang weggefallen ist und es möglich war, jetzt nochmal nach Xinjiang zu reisen. Also daher hatte ich nicht das Gefühl, dass es eine starke Solidarität gibt. Mhm. Es sind ja eher Demokratiebewegungen in Hongkong. Bei den Uiguren ist es das nicht. Da geht es um was anderes, wie wir es schon gesagt haben. Und ich denke, dass in den Maßnahmen, wie die chinesische Regierung damit umgeht, gibt es natürlich schon Ähnlichkeiten. Aber trotzdem sind es zwei verschiedene Sachen. Ja.
Also ich denke, von der Argumentation von der chinesischen Seite gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Also es wird in beiden Fällen ist es so, dass es Vorgänge sind, die im chinesischen Staatsgebiet stattfinden. Und dann wird von dieser Seite immer differenziert zwischen dem, was rechtlich erlaubt ist, also das, was sie machen können anhand von dem Status von Hongkong, und dem, was möglich ist, um nicht einen internationalen Aufschrei zu bekommen. Und es ist so, dass als China mit England 1984 das erste Mal ein Joint Declaration abgegeben hatte, was eigentlich mit Hongkong passieren soll in den nächsten Jahren, wurde ja vereinbart, dass es zuerst ein Land mit zwei Systemen sein soll und dann ab 50 Jahren dann Hongkong also direkter, also ohne diese starken Selbstverwaltungsangelegenheiten, die sie momentan haben, wie beispielsweise Freihandelsabkommen abschließen, dass sie das nicht mehr selbstständig bestimmen können. Die Erwartung war dort auf britischer Seite Mitte der 80er Jahre, dass China so werden wird wie der Westen. Weil es kurz nach der Reform- und Öffnungspolitik 78 war, die Erwartung war natürlich, das muss ein demokratischer Staat werden, und deswegen wird Hongkong deswegen automatisch auch seine Freiheitsrechte bekommen können. So wie es jetzt niedergeschrieben ist, dass die chinesische Regierung bestimmen kann, ab wann die Bevölkerung in Hongkong so weit fortgeschritten ist, dass sie als Demokratie auch funktionieren kann. Aber das wird halt von der kommunistischen Führung in Peking entschieden und nicht von den Leuten vor Ort. Die Leute vor Ort, die dürfen vorgeschlagene Personen aus Peking wählen, aber es ist tatsächlich keine Demokratie. Und wenn es dann dort diese Proteste gibt, hat die chinesische Führung zwei Möglichkeiten, um dort direkt auch einzugreifen. Das eine ist auf Einladung von, also momentan Carrie Lam, also der Vorsitzende von Hongkong, wenn sie feststellt, dass man alleine nicht mehr in der Lage ist, diese Situation zu stabilisieren. Aber darüber hinaus können sie es auch machen, wenn festgestellt wird in Peking, dass die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist. Und in diesem Moment ist es auf dem Papier möglich, dass chinesische Truppen dann auch vor Ort reingehen können, um selber auch zu stabilisieren. Das ist das, was sie machen dürfen nach dem Abkommen, das sie mit den Briten damals unterzeichnet haben. Die Frage ist natürlich, ob sie das machen oder nicht. Und ich denke mal, nein, weil Hongkong natürlich ein ganz anderer Fall ist. Also in Hongkong kann man über alles sprechen. Die Leute sind sehr offen. Die haben es gibt Leute von Falun Gong, die dort protestieren. Also es ist wirklich eine ganz andere Stimmung, die man dort hat. Und darüber hinaus ist es halt nach wie vor für China aus wirtschaftlichen Gründen ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Import von Dollar. Also die meisten Dollar, die nach China reinlaufen, über Hongkong. Und von der chinesischen Seite wird versucht, diese Kernbedeutung von Hongkong auf das Umland, also auf Shenzhen, Guangzhou, diese Region zu verlagern oder nach Shanghai. Also, aber das ist jetzt noch nicht möglich. Und deswegen ist die chinesische Führung dann natürlich, hat die Drohgewehren. Im Moment, wenn es wirklich komplett verrückt werden würde, wäre natürlich von der chinesischen Seite dann auch ein Interesse daran, da einzumarschieren. Aber ich sehe das nicht. Und die Bedeutung von Hongkong, wie es momentan noch ist, ist für die chinesische Seite noch viel zu groß. Aber sie wird natürlich geringer mit jedem Monat.
Die öffentliche Reaktion der Chinesen auf Kritik an dem, was in Hongkong passiert, der auch eine Menge Schlagzeilen wiederum gemacht, eigentlich irgendwie auch dazu geführt, dass das ganze Thema noch so medial ist und so weite Kreise gezogen hat. Das geht ja selbst bis in die amerikanische Basketballliga NBA. Dort hat ein einzelner Tweet im Prinzip das ganze Thema jetzt für Wochen, Monate nochmal auf die Agenda gebracht. Wahrscheinlich nochmal ganz neue Schichten, die sich dafür gar nicht vorher interessiert haben, dafür vielleicht sogar sensibilisiert. Die chinesische Führung wirkt dort sehr dünnhäutig und auch so ein bisschen altbacken in seinem Instrumentarium, wie man auf Kritik reagiert. Was kann man daraus lernen? Also wie kann man, was sagt uns das aus über, wie China mit Kritik umgehen kann? Welche Kritik, in welchem Rahmen ist dort unter diesen Umständen überhaupt möglich und über welche Kanäle kann man da konstruktiv vielleicht auch irgendwas erreichen?
Ich denke, man muss sich überlegen, wer diese Kritik auch ausübt. Also man kann nicht generell sagen, wie kommt China mit Kritik klar, sondern die Frage ist, in was Moritz ja auch schon gesagt hat, gibt es einfach auch in der Vergangenheit keinen Dialog zwischen zum Beispiel der deutschen Regierung und der chinesischen Regierung, in der nicht sowieso schon von vornherein gesagt wird, wir sind eigentlich gegen das, was ihr macht. Das heißt, es gibt eigentlich keinen neutralen Boden, in der man dann erwarten kann, dass jemand auf Kritik nicht altbacken, um dann was zu benutzen, reagiert, sondern es ist quasi die Situation so, dass man sich schon von der chinesischen Seite so provoziert fühlt und auch immer wieder das Thema Menschenrechte vorgekommen ist und immer wieder kritisiert wurde und die Frage nach der Demokratie, dass man ja gar keinen neutralen Boden mehr hat und man deswegen, denke ich, auch nicht erwarten kann, dass jemand mit Kritik in dieser Atmosphäre gut umgehen kann. Und ich finde, das merkt man auch an Chinesen, die beispielsweise in Deutschland leben oder auch hier in Berlin, Studenten, also die chinesische Bevölkerung, die das so von hier betrachtet, die einfach auch müde sind, immer wieder auf Kritik zu reagieren im Alltag, also in ganz konkreten Gesprächen mit Deutschen, so dass man schon merkt, dass eine Atmosphäre entsteht, in der man gar nicht neutral sprechen kann. Und da finde ich es auch persönlich verständlich, dass man sich generell erstmal angegriffen fühlt. Man müsste also erstmal einen neutralen Boden schaffen.
Wie könnte denn so ein Boden aussehen? Moritz, du machst sowas ja beruflich quasi. Du hast auch Verbindungen in alle Seiten, auch zu offiziellen Stellen. Also du musst diesen Spagat ja ständig gehen. Wie schafft man sowas und was kann man damit erreichen?
Also ich finde, es ist interessant, dass wir momentan wirklich in der Lage, in der Situation sind, wo sich die Fronten verhärten. Also von der europäischen Seite heißt es jetzt ja konkret, dass wir in einem systemischen Wettbewerb stehen mit China, mit dem chinesischen Wirtschaftsmodell. Und auf der anderen Seite ist es so, dass von der chinesischen Seite die Bereitschaft, mit Europäern über Themen zu sprechen, die hinter roten Linien sind, die sie als Kerninteressen formulieren, auch geringer wird. Dann sagt man einfach, dann reden wir nicht mehr mit euch, ihr habt uns nichts zu erzählen. Und umgekehrt sagt man auf der europäischen Seite, die hören uns eh nicht zu, wir haben eigentlich auch nichts zu sagen. Und das führt schon dazu, dass sich die Fronten verhärten, dass wir mehr Vorurteile haben und eigentlich auch leider weniger wissen. Also man merkt es ja auch, dass teilweise in Deutschland auch weniger Leute Chinesisch lernen, als es jetzt noch so 2010, Anfang der oder Mitte der 2000er war, kurz nach den Olympischen Spielen. Also das Interesse ist noch dort, aber es ist ein ganz andere Aspekte, die man damit verbindet. Also als ich das angefangen hatte mit Chinesisch, 2002 war das so, das war so ein Wirtschaftsthema einfach. Und davor war das natürlich vielleicht, weil man eher an der Kultur interessiert war. Und jetzt ist es so, dass es, glaube ich, auch schwieriger ist, Europäer zu finden, also deutsche Unternehmen sehen das ja auch so, um Personen zu finden, die gerne für 3 Jahre nach China gehen, um dort zu arbeiten. Also man macht es halt, dass man es mal auf seinen Lebenslauf hat, aber dann vielleicht für 1 Jahr und die lernen auch kein Chinesisch, sondern das hilft halt einfach nur, um in dem Unternehmen weiter voranzukommen. Wenn man aber, was ich wie gesagt sehr wichtig finde, miteinander über kritische Themen auch diskutieren kann und immer wenn ich nach China fahre, bin ich auch bewusst sehr kritisch, auch wenn ich vor offiziellen Anlässen spreche, die auch wichtig sind für die chinesische Seite, wie dieses Belt and Road Forum oder Sachen, die mit der Seidenstraßeninitiative zu tun haben. Aber was ich persönlich mir immer dabei vornehme, ist, dass es keine respektlose Kritik ist. Also ich muss ja erstmal verstehen, wo das eigentlich herkommt von deren Seite. Und dann kann man die Argumente, die von der anderen Seite angesprochen werden, dann kann man ja damit dann auch arbeiten. Und dann ist es auch in Ordnung, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, über kritische Themen zu sprechen. Weil die chinesische Seite dann noch sehr pragmatisch ist. Also die haben ganz klare Interessen, die sind ganz klar formuliert. Und wenn es nicht zu einem direkten Gesichtsverlust kommt, weil man sagt, alles, was ihr macht, ist nicht in Ordnung, dann kann man über diese Themen dann auch auf gleicher Augenhöhe sprechen. Aber das wird von der chinesischen Seite einfach verlangt. Wenn man ihnen nicht auf gleicher Augenhöhe begegnet, ist das Gespräch vorbei. Und dann gibt es keinen Rechtsstaatsdialog mehr, es gibt keinen, oder nur mit weichen Themen, es gibt keinen Menschenrechtsdialog mehr zwischen der EU und China, der funktioniert. Und diese Balance zu finden, da mit beiden Seiten darüber möglichst offen zu sprechen, das wird natürlich immer schwieriger.
Und das ist natürlich ein Ansatz, der sehr auf zwischenstaatlicher Ebene ist. Der Ansatz, der in Europa natürlich auch vor allen Dingen immer vorangetrieben wird, ist ja immer der zivilgesellschaftliche Dialog, der dann auch einen ähnlichen Stellenwert hat. Ist denn diese Ebene, ist die so möglich? Wo sind da die Chancen, wo sind die Grenzen auf dieser Ebene? Das ist ja so ein Ansatzpunkt, den europäische Außenpolitik auch immer versucht, der aber in vielen Ländern auch immer heikel ist, dann oft als Einmischung verstanden wird oder als quasi auswärtige Einflussnahme. Wie ist sowas möglich? Wie ist so eine zivilgesellschaftliche Ebene, abgesehen von diesem zwischenstaatlichen Dialog auf Augenhöhe, so möglich?
Also meinst du jetzt von europäischer Seite aus innerhalb genau. Der chinesischen Bevölkerung?
Genau, also wenn wir jetzt vielleicht auch so Bereiche wie so Bildungszusammenarbeit, Forschungszusammenarbeit, da seid ihr natürlich zum Beispiel da drin, wie ist es auf solchen Ebenen? Kann man dort da was finden oder wird man da auch quasi so kritisch beäugt? Wir kennen das ja auch von unserer Region, wo auch viele westliche NGOs natürlich auch immer besonders kritisch beäugt werden, in einigen Fällen durchaus zu Recht. Wie ist dort die auf der zivilgesellschaftlichen NGO-Ebene Bildungszusammenarbeit, wie sieht es dort aus? Also im Prinzip alles, was nicht zwischenstaatlich ist.
Also ich habe, bevor ich mit der Dissertation angefangen habe, einige Jahre für die Hans-Seidel-Stiftung im Projektmanagement in Westchina gearbeitet und da war eben Teil der Arbeit, dass man an ironischerweise Berufsschulen Worktrainings veranstaltet und da kam es ganz speziell einfach auf die Themen an. Also technische, da gab es zum Beispiel technische Weiterbildungen im Bereich Kfz. Das war natürlich kein Problem. Dann gibt es wiederum Themen, zum Beispiel Hebammenfortbildungen, die sehr wichtig sind in der Region, was aber sehr schwierig durchzusetzen ist und wo es dann auch Probleme gab. Also ich denke, das hängt am Thema und was man halt von der deutschen oder beziehungsweise europäischen Seite mitbringt. Also Bildung ist natürlich ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Teil in China, der entwickelt werden soll. Und Deutschland ist da auch ein großes Vorbild in der Berufsbildung, also zum Beispiel in der dualen Bildung, da ist Deutschland Nummer eins in China und die Chinesen geben auch gerne dafür Geld und Zeit aus, um Deutsche einzuladen und man kann auch relativ offen dann dort handeln und Fortbildung machen und auch mit Einzelpersonen sprechen, aber das geht dann auch wieder bis zu einem gewissen Punkt. Innerhalb dieser Arbeit war ich auch an verschiedenen uigurischen Berufsschulen, die oft, also da ich mich mit Frauen beschäftige, ging es dann um Frauenberufsschulen, die oft vom Allchinesischen Frauenverband, also der offizielle Frauenverband der Kommunistischen Partei, organisiert werden und der sich als sehr feministisch hinstellt, das aber eigentlich nicht ist und vor allem Kosmetik-Weiterbildungen befürwortet und im Zuge dessen ist man dann auch in der Lage, konkret mit der Bevölkerung zu reden und da kann man auch offen über, man kann auch teilweise offen über solche Themen sprechen. Es kommt dann dieser gewisse Punkt, wo man dann, wo es dann nicht mehr geht, der aber sehr willkürlich sein kann. Also das ist sehr schwer einzuschätzen, wann dieser Punkt kommt.
Ich danke euch beiden. Ich glaube, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich bin total fasziniert. Von dem könnt ihr jetzt stundenlang hier eigentlich euch weiterfragen. Ich würde aber gern den Kreis noch ein bisschen erweitern. Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, den das hier interessiert und fasziniert. Und würde Sie im Publikum gerne bitten, Fragen an unsere Experten zu stellen, Anmerkungen, Fragen. Wie gesagt, wir haben jetzt mal zwei Voraussetzung für Beiträge. Es muss entweder witzig oder relevant sein und es muss natürlich kurz sein. Wer möchte den Anfang machen? Ja, das haben wir noch auf.
Ja. Ja, Daniel Gerlach ist mein Name. Ich fand das, für mich persönlich ist das wirklich einer der mit Abstand interessantesten Veranstaltungen, die wir jemals hatten, weil es eben außerhalb unseres Berichterstattungsbereichs liegt, aber so wahnsinnig relevant ist. Mozu, du hast eben eingangs gesagt, die Chinesen sind eigentlich dabei, aufgrund mit dieser Seidenstraßeninitiative Völkerrecht umzuinterpretieren oder andere juristische Standards zu setzen, die möglicherweise aber nicht nur für China, sondern für andere Staaten eben auch relevant werden, sonst wäre es ja besser kein internationales oder Völkerrecht. Ich finde das einen ganz, ganz interessanten Aspekt, aber du hast eben auch gesagt, dass es zwischen der Seidenstraßeninitiative und der Antiterrorpolitik und der Minderheitenpolitik einen, man könnte sagen, ursächlichen Zusammenhang gibt. Ja? Also zumindest eine sehr, sehr auffällige Korrelation. Wenn das so ist, dann müssten doch eigentlich, eingedenk der Tatsache, dass die Chinesen großes Interesse daran haben, dass die Europäer sich ihrer Seidenstraßeninitiative gegenüber öffnen, müsste man doch eigentlich hier einen ganz konkreten Anknüpfungspunkt haben und sagen können, gut, du hast eben gesagt, man soll Interessen vortragen, nicht allgemeine Wertekritik üben. Ihr wollt die Seidenstraßeninitiative, ihr wollt, dass wir uns dahingehend öffnen. Also haben wir die und die und die Punkte, die uns an eurer Minderheitenpolitik dort nicht gefallen und weshalb wir auch denken, dass das nicht nachhaltig ist. Jetzt kommt noch eine Frage. Faszinierend, wie diese Verwendung von Begriffen Integration, Prävention, Deradikalisierung, also alles das, was wir auch machen, die Chinesen wunderbar sagen können, ja, das macht ihr ja auch, wir machen das halt in unserem kulturellen Kontext ein bisschen anders und mit ein bisschen mehr Nachdruck. Aber ich frage mich, andere Staaten haben große muslimische Minderheiten und haben immer versucht oder auffällig oft versucht, so muslimische Eliten nicht nur zu kooptieren, sondern eigene theologische Reformvorstellungen zu entwickeln, die halt ein bisschen besser zum Staatsnarrativ passen und dafür sorgen, dass die Minderheiten staatstreue sich mit dem Staat identifizierende Bürger sind. Weißt du, beispielsweise die Islampolitik Russlands vom Zarenreich bis im Grunde auch während der Sowjetunion hat das ja nicht aufgehört. Wir haben das heute, wir haben das in verschiedenen Staaten der arabischen Welt und natürlich ganz insbesondere in der Türkei, wo man auch angefangen hat, da ist natürlich eine Mehrheit der Muslime, aber trotzdem angefangen hat, nach radikalen Reformen einen staatstragenden Islam zu entwickeln und eigene theologische Reformvorstellungen zu entwickeln. Haben die Chinesen diesen Versuch jemals unternommen, dass sie eine eigene Islam-Elite, Islam-Theologie aufbauen, der sich mit dem Staat identifiziert oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht?
Ich nur ganz kurz, weil das war, glaube ich, an dich, aber es gibt durchaus offizielle Organisationen und Institutionen, die sich mit dem Islam beschäftigen, von der chinesischen Regierung. Aber das hat eben, also auf in der Zivilbevölkerung jetzt noch nicht so viel geführt. Also es ist nicht so, als würde es diese Situation nicht geben oder zum Beispiel auch, aber da sagst du vielleicht was zu dem Halal-Essen, dass es eben da auch große Organisationen gibt, die sich darum kümmert. Also es ist nicht so, als wird das vollkommen ignoriert. Und es gibt ja auch, wie ich schon sagte, die Hui, andere Muslime innerhalb von Chinas, wo man sagen kann, dass der Staat sich darum kümmert und das versucht einzubetten oder auch andere Religionen, wie zum Beispiel christliche Institutionen, da ist es auch der Fall, dass es christliche Kirchen gibt, die mit dem Staat, ich möchte nicht sagen zusammenarbeiten, aber es gibt schon eine gewisse Struktur und einen Versuch, bestimmte Institutionen zu schaffen, aber es ist noch nicht so weit gekommen, dass es nicht zu noch mehr Konflikten und Kritik führt von der Bevölkerungsseite aus. Aber, ja.
Also ich glaube, also darauf bezogen, dass es da schon Parallelstrukturen gibt. Es gibt ja immer bei den, was den Dalai Lama, den Panchen-Lama angeht, also es gibt da, wenn es um die religiöse Organisation geht, von den Tibetern, aber auch von den Christen und meines Wissens auch von den Hui und von den Moslems als Uiguren, gibt es da Parallelstrukturen, die von staatlicher Seite dann auch versuchen, das anzugreifen. Inwieweit die erfolgreich sind, ich meine, bei den Einzelleuten auf niedrigster Ebene sehr wahrscheinlich nicht so sehr. Aber da steht ja die Frage dahinter, inwieweit ist es möglich, über so einen Mechanismus die Leute so umzuschulen, dass sie daran glauben, an das, was der Staat von oben gibt. Oder ist es so, dass das Individuelle stärker ist und dass es dann eigentlich zu einer stärkeren Radikalisierung führt und dass es sich eigentlich umdreht. Und das ist die Grundfrage, die sich China stellt bei, meiner Meinung nach, bei den ganzen Repressionsmaßnahmen, die momentan stattfinden. Also entweder es reicht, um jemanden umzuerziehen oder nicht. Und das ist das, was man im Westen dann argumentiert, ja gut, aber irgendwann kommt das ja wieder auf. Wir wissen es nicht. Also das ist, wie stark kann die Kontrolle im Endeffekt laufen und die Umerziehung laufen. Und die chinesische Seite sagt ganz klar, es reicht. Und die westliche Seite sagt dann teilweise, nein, das reicht nicht. Wir werden irgendwann das aufbrechen, wenn beispielsweise die Wirtschaftslage nicht mehr so gut ist wie davor. Wenn es um die Kooperation geht bei Antiterrormaßnahmen, darauf hatte sich das ja, oder auf, dass man einen gemeinsamen Terrorbegriff zum Beispiel findet. Das war interessanterweise so um 2016 hatte Deutschland den OSZE-Vorsitz. Und da war das Thema davon auch Konnektivität und einer von den Bereichen, die dort auch diskutiert wurden, waren, inwieweit man eigentlich Konnektivität auch außerhalb des OSZE-Raums bis nach China hinein spielen könnte bei Fragen der Sicherheit auch und bei Fragen der Antiterrorbekämpfung. Aber das hat sich meines Wissens nicht weiterhin gut entwickelt, weil einfach eine unterschiedliche Definition von was ist eigentlich Terrorismus ist. Und das ist ja ein allgemeines Problem, deswegen ist es auch schwierig, im UN-Rahmen eine Terrorismusdefinition zu finden. Und deswegen finde ich, dass es momentan eigentlich eher so aussieht, dass wir da in zwei oder möglicherweise drei unterschiedliche Lager fallen. Also die einen, die bereit sind, das irgendwie zu definieren, was vollkommen entgegen den westlichen Vorstellungen sind. Die anderen, die das gar nicht versuchen zu definieren. Und diejenigen, die versuchen, einen ganz klaren anderen Standpunkt dazu zu setzen. Aber die Diskussion zwischen, die Möglichkeiten, wo man darüber diskutieren könnte, zwischen westlichen Staaten und China, könnten ja beispielsweise in den Verhandlungen zur Stabilisierung von Afghanistan sein. Also da, wo ja auch Amerikaner mit Chinesen und Russen am Tisch saßen, die Amerikaner haben sich ja jüngst wieder davon zurückgezogen, aber da ist etwas, wo man theoretisch Gemeinsamkeiten auch finden könnte, wenn man da aus dem Bedrohungsszenario herausdenkt. Und als wir diese, islamische Staat sich so stark ausgebreitet hatte, da war diese Überlegung auch da. Also inwieweit kann man eigentlich mit der gemeinsamen Sorge mit der chinesischen Seite eine Gesprächsgrundlage finden? Aber da ist das Interesse von europäischer Seite auch nicht wirklich da, weil man sich nicht auf die Debatte einlassen möchte, um die Menschenrechtsverletzungen aus einer individuellen Sichtweise heraus, also Religionsfreiheit, partizipatorische Rechte, dass man sich nicht darauf einlassen möchte. Das ist da immer der Punkt, der es unmöglich macht, um da miteinander zu sprechen.
Ich denke, ein gutes Beispiel, also was ich ja gerade schon kurz angesprochen habe, ist eben dieser Gegensatz von den Uiguren und den Hui-Muslimen innerhalb Chinas. Da ist es ja nicht mal so, dass es da ein Einverständnis gibt, wie man Islam praktiziert, was Islam ist und wie man mit der chinesischen Bevölkerung und der chinesischen Regierung kommuniziert und vielleicht zusätzlich noch mit anderen islamischen Staaten, die auch viel Geld reingeben, was Hui-Moscheen und Hui-Madrassen und so angeht, da passiert ja sehr viel. Aber das wird von uigurischer Seite überhaupt nicht anerkannt. Und da ist einfach, glaube ich, der Islam, wie er verstanden wird, innerhalb der Bevölkerung schon zu divers, als dass da noch ein weiterer Spieler mit reinkommt, der Westen oder Europa, und sagt, wir hätten jetzt den Vorschlag, mach doch die und die Institution. Also das ist an sich schon, da gibt es schon einen zu starken Konflikt. Und ich denke, dass die uigurische Bevölkerung auch jetzt zu dem Zeitpunkt das Vertrauen so weit erstmal verloren hat in die chinesische Regierung, als dass sie offen sind für einen Dialog über islamische Institutionen, die vom Staat gewilligt werden.
Ja, Dietmar Müller-Briefke, und zwar im Rahmen Ihres Gesprächs war ja auch die Rede von Terroranschlägen, die tatsächlich in China vorgekommen sind. Ich habe eine reine Wissensfrage. Also wie ist es, wissen Sie was über bestehende Terrorgruppen oder die zumindest von der chinesischen Regierung so deklariert werden und auch über deren Ziele? Also geht es vielleicht auch bei den Uiguren, geht es darum, ein Zeichen zu setzen, was für gesellschaftliche Ziele haben die, was für politische Ziele, geht es um Separatismus oder gibt es eben auch Fälle, dass eigentlich vielleicht individuelle Fälle, aus welchen Gründen auch immer, aus psychischen Störungen, Anschläge, dann eben instrumentalisiert werden von der chinesischen Regierung?
Also von der chinesischen Seite wird dann immer das East Turkestan Islamic Movement, ETIM, aufgeführt als die Terrororganisation, die in Xinjiang noch agiert. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob diese Strukturen tatsächlich noch bestehen oder ob die sich nicht in der Folge von den Ausschreitungen, die man um 2009 dort hatte, dass die sich nach Pakistan zurückgezogen hatten, im Endeffekt durch Drohnenangriffe mehr oder weniger ausgeschaltet worden sind. Nein, durch amerikanisch. Also in dem Bereich, also hatte man auch zusammengearbeitet, also zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Also nach dem 11. September wurde ETIM zum Beispiel auch auf die Terrorliste gesetzt. Also das ist ein anderer Bereich der Übereinstimmung zwischen den USA und China beim Antiterrorkampf. Die Argumentation von der offiziellen chinesischen Seite war die, als 2013, 2014 die Terroranschläge waren, dass es ein Netzwerk gibt. Und zwar wurde zum einen aufgeführt, dass die, also bei diesen Messerattacken in Kunming, als 28 Menschen starben, dass die ihre Waffen bekommen hatten aus Kachin im Norden von Myanmar und dass sie ihr Training bekommen hatten aus Zentral-Sulawesi, weil es dort eine andere Terrorgruppe gab. Dort wurden dann auch Leute festgenommen, die dann auch gestanden hatten, dass sie damit in Verbindung standen. Wie sie das gestanden haben, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Die andere Argumentation ist die, dass es Uiguren gibt, also uigurische Terroristen, die mit tschetschenischen Terroristen zusammenarbeiten. Dann wurde die ganze Zeit das Argument auch gebracht, dass es uigurische Terroristen gibt, die an Seite des Islamischen Staates kämpfen, die dort, gab es auch mal Videos, in denen das dann auch gezeigt wurde. Und das andere Rückzugsgebiet wird dann immer Kasachstan auch aufgeführt. Also dass es Verbindungen gibt zwischen Uiguren, die in Kasachstan leben, und Uiguren, die in Xinjiang leben, und dass die miteinander grenzüberschreitend kooperieren. Die Verschwörung oder die Geschichte, die auch erzählt wurde, war, dass es eine Art, um diesen Netzwerkgedanken weiterzuführen, dass es Uiguren gibt, die von Xinjiang über Thailand, also über Laos und Thailand, ausreisen und dort einen türkischen Pass dann bekommen und dann entweder über Indonesien kommen oder dann in die Türkei kommen, um dann diese Verbindung auch nochmal herzustellen. Von der türkischen Seite wurde das teilweise wird es halt abgestritten, dass es sich da um Terroristen handelt, sondern eher um Individuen, die ihre Freiheit nachgehen möchten. Aber die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und China haben sich auch in der letzten Zeit sehr stark ausgebaut. Und deswegen ist eine offizielle Kritik von türkischer Seite auch schon lange nicht mehr so direkt ausgesprochen worden, wie das 2016 noch der Fall war. Und es gibt Polizeiberichte von der chinesischen Seite oder vom Sicherheitsministerium, in dem sie halt dann schreiben, es gibt dieses Terrornetzwerk, sie haben so und so viel 100 Terroristen von Grenzübertritt abgehalten. Und dann gab es auch ein paar Fälle, in denen im Grenzgebiet zwischen China und Vietnam wohl Uiguren Grenzbeamte auch getötet hatten. Aber dann war natürlich die Frage, wie ist das jetzt genau passiert? Wurden die erschossen beim Übertritt oder haben sie die Waffe dem anderen entrissen und haben die Uiguren dann den chinesischen Grenzer erschossen oder nicht? Aber auf chinesischer Seite ist das dann immer ein Terrorist. Ansonsten würde das ja niemand machen.
Und weißt du was über die Zielsetzung dieser Gruppen? Waren die Verlautbarungen, wir möchten Separatismus oder
Also das East Turkestan Islamic Movement, diese Organisation, bei der man nicht weiß, ob sie noch existiert oder nicht, die möchten einen eigenen Staat haben. Also die sehen Xinjiang als East Turkestan und hätten ihn gerne als einen islamischen Staat. Und von den anderen Strukturen, die es dort gibt, ist es wirklich immer sehr schwierig zu sagen, weil die chinesische Seite sagt immer, es sind theokratische Bestrebungen von den uigurischen Gruppen. Und das ist immer die klare, also es gibt diese drei Übel, vor denen man Angst hat und alle diese Gruppen haben genau alle drei als Ziele auch. Und, aber es ist halt schwierig, das zu sagen. Und das andere Argument, das dann auch immer gebracht wird, ist, dass der Welt-Uiguren-Kongress, der in München sitzt, dass die chinesische Seite sich beschwert, dass der nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil es sich ja um eine Terrororganisation oder eine Organisation handelt, die Terroristen auch fördert und den Rückzugsgebiet gibt. Aber wenn man von deutscher Seite fragen würde, was sind eigentlich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es wirklich diese Strukturen, dass es wirklich das gibt, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht immer gelingt, diesen Beweis zu erbringen. Also die deutsche Seite sagt, dass es bisher noch nie gelungen ist.
Ja, hallo, Sarah Jakob. Ich wollte auf zwei Punkte zurückkommen. Und zwar einmal auf den Punkt der Kritik und wie gut verträgt China Kritik. Und da ist mir aufgefallen, dass auch von chinesischer Seite natürlich der Boden nicht wirklich bereitet wird, weil zum Beispiel, wenn Parlamentarier nach Taiwan reisen, ein Sturm der Entrüstung losbricht von chinesischer Seite zwischenstaatlich und das als Kerninteresse definiert wird und als eine Verletzung der Grundlage der bilateralen Beziehungen. Und in dem Fall habe ich mitbekommen, dass China schon durchaus dünnhäutiger geworden ist und dann eben die Frage, inwiefern nimmt man Rücksicht auf die selbstdefinierten Kerninteressen und wo hört das dann auch auf? Also wo zieht man die Grenze? Und dann zweitens, Xinjiang ist ja auch eine Region, wo das Sozialkreditsystem als Pilotprojekt begonnen wurde oder eine der Regionen. Und inwiefern sieht man da mittlerweile Auswirkungen der Gesellschaft, des Verhaltens der Leute oder auch der freiwilligen Selbstkontrolle, solche Sachen? Danke.
Also ich würde vielleicht erstmal was zur zweiten Frage sagen, weil es jetzt konkret um die Bevölkerung ging. Ich habe selber, als ich davon erfahren habe, war ich sehr überrascht, weil ich in der Bevölkerung selber nichts davon mitgekriegt habe, was natürlich noch unheimlicher ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich konkret im Alltag bei den Personen, also dass es eine besondere Vorsicht gibt. Zum Beispiel war es auch so, dass soziale Medien, die genutzt werden, WeChat, was wahrscheinlich einige kennen, also das chinesische WhatsApp, sage ich mal, das auch weiterhin benutzt wurde und auch Kritikaussagen gemacht wurden, oder ich war dann auch mal in der schwierigen Lage, dass ein Interviewpartner von mir das gepostet hat, was wir im Interview gesagt haben und gesagt hat, was ich mache. Also es ist nicht unbedingt so, dass es ein starkes Bewusstsein darüber gibt, dass dieses System implementiert wurde, was das bedeutet, weil es einfach noch nicht so sichtbar ist, also unter den Einzelpersonen. Was sichtbar ist, sind die ganz konkreten Kontrollen, wie ich schon gesagt habe, an Läden und an Geschäften. Das muss man sich aber auch ganz praktisch im Alltag als etwas vorstellen, was konkrete Menschen machen. Also wir sprechen hier von politischen Maßnahmen, und auf der Mikroebene wird das ausgeführt durch ein bestimmtes Personal, die mehr oder weniger motiviert sind. Also es ist oft so, dass diese Personen, die diese Scans beispielsweise durchführen, es gibt nochmal strengere Scans an Moscheen. Wenn man in eine Moschee geht, ist es wirklich so wie am Flughafen, das Gesicht wird gescannt und so weiter. Das ist jetzt bei Läden nicht so. Das Personal passt natürlich dann besser auf. Aber wenn ich jetzt in einen Kiosk gehe und da werde ich auch natürlich gescannt und meine Tasche wird durchsucht, dann gibt es oft auch einfach aus Faulheitssituationen, wo jemand sagt, ach, geh halt schnell durch. In meinem Fall hatte man auch oft Angst, weil man nicht wusste, wie man mit meiner Präsenz umgehen sollte, und hat dann einfach gesagt, ach, geh weit, oder ich guck nicht, schnell weggeguckt, schnell weggewunken. Was noch sehr auffällig ist, ist, dass dieses System, dass es jetzt zwei Eingänge gibt für Uiguren und Han-Chinesen. Es gibt ein sehr großes, in Urumqi selber, in so der Shopping Mall Street, sage ich mal, wo eben beide Gruppen regelmäßig einkaufen gehen. Da handelt es sich einfach um wirklich, also Shopping Malls, nichts Besonderes. Da gibt es jetzt ein größeres Scanning-System und da gibt es verschiedene Eingänge, weil sich natürlich die Han-Chinesen beschweren, dass sie doppelt so lange zum Einkaufen brauchen und jetzt ihre eigene Tür wollen. Und dann die Uiguren um die Ecke geschickt werden und dort nochmal in das gehobene Scanning-System reinkommen. Also wenn es etwas ist, was so konkret offensichtlich ist, dann machen sich die Menschen darüber Gedanken, sind aber in meiner Erfahrung nicht unbedingt vorsichtiger, sondern man beschwert sich einfach, man überlegt sich, wann man nach draußen geht, wie oft man den Bus nimmt, weil man dann wieder durch das Scanning-System muss. Aber es ist noch nicht so im Bewusstsein, dass man wirklich auch online aufpasst, was man sagt, außer vielleicht, es handelt sich um eine Kommunikation zwischen Europa und China. Es gibt ja auch viele Chinesen, viele Uiguren, die hier studieren, die dann mit der Familie kommunizieren. Da hat sich inzwischen ein gewisser Code entwickelt, mit dem man spricht, dass man einfach ja keine arabischen Wörter benutzt. Also man schreibt jetzt nicht mehr Assalamu alaikum, solche Dinge. Aber dieses System, was hier auch groß in den Medien war, habe ich konkret nicht kennengelernt.
Also ich meine, ich glaube bei dem, also auf die zweite Frage, das soziale Scoring-System wird ja auch auf Unternehmen angewendet. Und gerade in Xinjiang, wo es viele große Staatsunternehmen gibt, die sich vielleicht nicht an alle Richtlinien halten, wenn es also Umweltschutzstandards zum Beispiel geht. Also bei sowas wird das natürlich dann auch angewendet dort direkt. Und also es gibt ja immer diese beiden Seiten von diesem System. Aber man merkt es auch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass eigentlich an jeder Kreuzung wird ein Bild gemacht. Dass man eigentlich, egal wo man hinfährt, kann man das auch über diese Fotos auch nachvollziehen, welchen Weg man gegangen ist, auch wenn man kein Handy dabei hat. Aber bei den Kerninteressen ist es so, dass sie, also die, was sind chinesische Kerninteressen? Also die haben früher war es immer so ein, also Taiwan ist Teil von China, Nichteinmischung in die innere Angelegenheiten, Stabilität im Land selber, territoriale Integrität. Und alles, was darüber hinaus, also in dem Moment, wenn das kritisiert wird, dass es Kerninteresse ist über der roten Linie, das wird nicht erlaubt. Und diese Kerninteressen wurden von der also chinesischen Führung so seit 2011, glaube ich, das erstmal so direkt in diesem Katalog auch kommuniziert. Was sie jetzt aber auch machen, ist im Rahmen der Seidenstraßeninitiative, dass sie schreiben, dass in den Absichtserklärungen, dass sich beide Staaten darauf verständigen, die gegenseitigen Kerninteressen zu respektieren. Und die Chinesen haben das gleiche Dokument an alle möglichen Staaten auch geschickt. Die haben den gleichen Rechtschreibfehler überall geschrieben. Das waren die Corn Interests anstatt Core Interest. Und daran merkt man, dass es halt wirklich, das ist eine Sache, die ist denen wichtig, wird hingelegt. Aber der Punkt ist einfach nur der, in dem Moment, in dem man diese Kerninteressen, die auch nicht klar definiert sind, wenn man dagegen verstößt, und ein Staat ist, der von einem Belt and Road Projekt wirtschaftlich auch abhängig ist, dass es funktioniert, überlegt man sich natürlich zweimal oder dreimal, was man sagt oder was man nicht sagt, oder ob es dann nicht einfach einfacher ist, sich zu enthalten. Griechenland macht das ja ganz gut vor, dass man wirklich aus wirtschaftlicher Not dann sagt, wir möchten nicht mit diesem Statement assoziiert werden, deswegen sind wir der einzige europäische Staat, der sich enthält. Und je stärker China wird, umso mehr fordern sie das momentan auch ein, dass man diese Kerninteressen respektiert. Also sie sind noch nicht bei dem Punkt, wo man sagt, man ist so selbstsicher und so selbstbewusst, dass man mit dem South Park-Witz umgehen kann. Nein, also das erklärt ja auch einiges, also dass man damit eben nicht klarkommt. Und wenn man nämlich einen Versuch unternimmt, die Informationen, die ja auch eine Waffe, die auch als Waffe verstanden werden, dass man diesen Informationskrieg unter Kontrolle halten möchte. Und deswegen entspricht es dem Kerninteresse der chinesischen Führung, Stabilität des eigenen Landes, und dass es keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten gibt, dass diese Informationen nicht reinkommen, dass sie dann auch bestraft werden. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeiten, das noch mehr einzufordern, als sie es immer früher gemacht hätten. Aber hätten sie die Möglichkeit gehabt, hätten sie es früher sicher auch schon so gemacht. Das ist nichts Neues. Sie haben nur mehr Mittel als davor.
Danke. Lisa Nier, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, du hattest angedeutet, du beschäftigst dich viel mit den Frauen. Wie ist die inner-uigurische Situation für die Frauen? Und die zweite Frage ist, wer solidarisiert sich mit den Uiguren, also auch aus anderen Ländern?
Die Situation der Frauen in Bezug auf die Situation oder?
Naja, also du meintest ja, es gibt Berufsschulen, aber die sind dann eher, gehen in die Richtung Kosmetika. Also ist es eine sehr patriarchale Struktur oder wird man, weil man eine Minderheit ist, werden Mann und Frau eher gleichberechtigt gesehen oder wie ist es?
Also da kann man fast keine pauschale Aussage drüber machen. Es ist natürlich eine sehr patriarchalische Struktur eigentlich. Aber es ist schon so, also das liegt an verschiedenen Generationen. Und an den zwei Gruppen, die ich angesprochen habe, eben diese Minkahan und andere. Und unter den Uiguren wird auch Bildung ganz groß geschrieben und auch unter Frauen. Und in der urbanen Bevölkerung ist es schon so, dass es erwartet wird, dass die Frau auch einen guten Job hat. Es gibt ein sehr positives Bild von einer modernen uigurischen Businessfrau, die auch fließend Chinesisch spricht, im besten Fall auch noch Englisch, die selbstständig ist und arbeitet. Und es gibt also unter der weiblichen Bevölkerung auch einen starken, ich sage jetzt mal, feministischen Vibe und auch viele, gerade bei den Frauen, die eben in Innerchina, also außerhalb von Xinjiang studiert haben und nur in diesen chinesischen Strukturen waren, kritisieren auch oft die noch sehr patriarchalen Strukturen innerhalb der uigurischen Gesellschaft. Also da sind auch viele weite Bevölkerungsschichten eher damit beschäftigt, sich um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu kümmern. Das ist auch ein großes Thema, was innerhalb dieses ganzen politischen Diskurs gleichzeitig passiert. Und diese Personen, die eben han-chinesisch sozialisiert worden sind, sind auch oft nicht unbedingt gegen die chinesische Gesellschaft und nicht mal den Staat, weil sie auch oft aus diesen Strukturen heraus möchten. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil der chinesische Staat auch so argumentiert und auch argumentiert hat, dass er sich für die Befreiung der uigurisch-muslimischen Frau einsetzt. Das Kopftuchverbot, was es jetzt auch gibt, das ist auch im Zuge dieser Befreiung. Und was ich gerade zu diesen, lustigerweise, diesen Kosmetikschulen gesagt habe, das ist eigentlich eine sehr politische Sache. Es gibt ja auch Videos, die veröffentlicht wurden, über was in den Camps passiert und welche Berufsschulmaßnahmen es gibt, um diese Personen zu entwickeln und in die chinesische Bevölkerung zu integrieren. Und Teil dessen ist, dass man die muslimische Frau befreit. Und das tut man im besten Fall durch Make-up. Das heißt, es gibt diverse Interviews, in denen uigurische Frauen, also aus meiner Sicht gestellt, aber vielleicht auch nicht immer, erzählen, wie dankbar und so glücklich sie sind der chinesischen Regierung gegenüber, weil sie jetzt sich weiblich fühlen und als Frau fühlen, da sie ihre Haare zeigen können, weil sie jetzt wissen, wie sie sich schminken sollen. Das ist auch ein Diskurs, der gleichzeitig noch passiert. Und das ist natürlich sehr schwierig, etwas dazu zu sagen, weil das auch von uigurischer Seite unterstützt wird unter diesen Frauen, vor allem unter jungen Frauen. Gab es noch eine zweite Frage?
Ja, von außerhalb, wer solidarisiert
sich? Innerhalb von China oder beides. Generell? Also das kann man natürlich pauschal jetzt schlecht sagen. Innerhalb von China habe ich ja schon gesagt, dass die han-chinesische Bevölkerung innerhalb von China eher auch diese Stabilitäts- und Sicherheitsmaßnahmen unterstützt. Einfach auch aus Angst und aus dem Gefühl heraus, dass Xinjiang sehr terroristisch geprägt ist. Da gibt es also, wenn man jetzt noch nicht da war, ganz wilde Vorstellungen, was in Xinjiang passiert. Und man hat mich auch immer versucht, davon abzuhalten, dass ich dorthin reise, alleine als Frau, weil es einfach gefährlich ist. Da gibt es dann mal die ein oder anderen, die sich dafür interessieren, vielleicht schon mal da waren und auch damit solidarisieren. Aber aus meiner Erfahrung sind das eher Einzelfälle. Andere Muslime innerhalb von China, die Hui, es gibt einige Hui ja auch innerhalb von Xinjiang, die zum Beispiel auch auf uigurische Schulen früher gegangen sind und fließend uigurisch sprechen. Einfach aus praktischen Gründen, weil man vielleicht auf dem Dorf war oder außerhalb der Stadt, die solidarisieren sich oft damit. Und es gibt auch eine kleine Minderheit von Han-Chinesen in Xinjiang, die auch damit solidarisieren und das einfach exotisch finden und uigurisch auch lernen. Das hat jetzt wahrscheinlich abgenommen, aber in den Jahren, in denen ich noch dort gearbeitet habe, wurden die Uiguren ja auch als exotisch gefeiert. Die chinesische Minderheitenpolitik, bevor das alles passiert ist und nicht nur über Xinjiang, ist ja sehr paradox zwischen man passt auf und möchte die Sicherheit wahren, aber man möchte auch die bunte Vielfalt der Minderheiten feiern. Und auf dieser Ebene gibt es schon Interesse und positive Bewertungen darüber.
Solidarisieren sich manchmal die, oder wisst ihr das, ob sich die Hongkonger Demokratiebewegung mit Xinjiang solidarisiert hat zum Beispiel?
Also von Seiten Hongkongs weiß ich das nicht. Ich kenne jetzt keine Person persönlich und ich habe auch nichts darüber gehört. Ich kenne Uiguren, die sich damit solidarisieren und das befürworten, was in Hongkong passiert und auch dahinter stehen. Aber von anderer Seite kann ich das nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung gemacht.
Ja, hallo. Ich habe eine kurze Frage. Haben Sie Forschungen zum die Relationen zwischen Han und Uiguren in 70er, 80er, 90er Jahren geführt? Also soweit ich weiß, da gab es viele, ich weiß nicht, wie man sagt jetzt das auf Deutsch, Wuzhi, like military post. Ja, da gab es ganz viele. Und wie war die Beziehung zwischen Han und Uiguren in 70er, 80er, 90er Jahren? Danke.
Also die älteren Frauen, mit denen ich gesprochen habe und die ich interviewt habe, die eben zu dieser Zeit zur Schule gegangen sind, haben immer gesagt, früher war alles besser, was natürlich der Klassiker ist. Aber viele haben gesagt, dass es vor allen Dingen nach 2008, 2009 die Situation sich verschlechtert hat zwischen beiden Gruppen durch diese Radikalisierung der süduigurischen Bevölkerung. So wird das oft gesehen. Ich spreche jetzt vor allem aus der Perspektive von Urumqi, weil ich dort vor allem geforscht habe, und die sich eigentlich empören darüber, dass die Beziehung so schlecht geworden ist. Also viele sagen, als ich noch Kind war, war es möglich, mit Han-Chinesen zu spielen. Wir haben zusammen gewohnt. Es gibt natürlich auch die Uiguren, die auf den Bingquan, wie kann man das, also diese militärische Posts, die es gibt von der chinesischen Bevölkerung, die dort aufgewachsen sind und die mit Han-Chinesen gespielt haben und die gesagt haben, es gab in dieser Zeit tatsächlich eine gewisse Einheit innerhalb der Bevölkerung. Man hat sich gegenseitig besucht, man konnte auch zusammen essen sogar. Und ich habe selber auch einige Personen kennengelernt, die enge Freundschaften untereinander. Und es gibt natürlich auch nochmal das schwierige Thema, was ich nur kurz ansprechen will, der Heirat beider Gruppen. Das gibt es natürlich auch. Früher in dieser Zeit, also vor allem in den 80ern, gab es das mehr und es wurde auch einigermaßen sozial akzeptiert, meistens im Fall, dass der Han-Chinese dann zum Islam übergetreten ist. Und inzwischen ist es so, dass solche Pärchen dann Xinjiang verlassen und in Hongkong oder in Großstädten, in Beijing leben oder auch in Sichuan und sich oft dann eine der beiden Personen ja versucht zu verstecken, welcher ethnischen Zugehörigkeit sie eigentlich angehört. Also das ist nochmal so ein Einzelthema.
Und noch eine Frage. Im 2018 haben Sie in Urumqi nur geforscht oder auch in Kashgar?
Es war mir nicht möglich, nach Kashgar zu kommen oder ich hätte es vielleicht probieren können, aber ich habe es aus politischen Gründen unterlassen. Ich wollte ursprünglich die Forschung in Kashgar machen, weil dort ich mein Netzwerk aufgebaut habe, 2012. Und als ich dann angefangen habe, ganz konkret, hat man mir von der uigurischen Seite, von den Kontakten, die ich hatte, davon abgeraten. Und ich bin dann auch 2018, wollte ich eigentlich 4 Monate bleiben, bin aber nur 2 Monate geblieben, weil es einfach nicht möglich war, dort eine sinnvolle Forschung zu betreiben. Und ich habe es dann auch vermieden, viel zu reisen.
Okay, danke. Was ich nur sagen wollte, ich war im 2018 in Xinjiang und ich finde, dass die Situation in Urumqi und in Kashgar ganz anders ist. Also wenn man zum Beispiel über Xinjiang sagt und dann in Urumqi geforscht hat, ist die Situation in Kashgar anders, würde ich so sagen. Und das soll man auch in Kauf nehmen. In London gab es eine Konferenz von der British Association for Chinese Studies. Und da gab es die Personen, die auch in 2018 in Xinjiang waren, aber auch im Süden. Und für diese Personen war es sehr schwierig, irgendwelche Kontakt mit Uiguren zu nehmen. Sie waren schon vorher in Xinjiang mehrmals, aber dieses Mal, wenn sie nach Kashgar gekommen sind, konnten sie diese Kontakte nicht kontaktieren, so würde ich sagen. Deswegen wenn man über Xinjiang spricht, soll man präzise sagen, welche Region von Xinjiang ist das, weil die Situation ist tatsächlich anders zwischen Norden und Süden. Danke.
Ich denke, das ist dieser große Unterschied zwischen Norden und Süden. Deswegen war es mir auch wichtig, extra zu betonen, dass es auch diese verschiedenen Unterschiede gibt, nicht nur Norden und Süden, sondern eben auch zwischen den Geschlechtern, wie ich gerade angesprochen habe, und dann auch zwischen der ländlichen und urbanen Bevölkerung. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man über diese politischen Maßnahmen spricht. Das ist ein wichtiger Punkt, dass es sehr, sehr divers ist und von verschiedenen Orten abhängt. Ja.
Ich meine, bei den Erziehungslagern ist es ja genauso, also dass in den offiziellen Dokumenten werden ja auch die 4 Präfekturen des Südens aufgezeichnet als die, bei denen die diese Vocational Training und Ausbildungsmaßnahmen sich vor allem darauf abziehen, weil die auch als instabilste Region dort identifiziert werden. Und natürlich, wenn man nach Hötchen kommt, das ist eine ganz andere Welt wie Urumqi, das ist klar. Und natürlich werden dann auch die Maßnahmen dementsprechend angepasst. Also ich glaube, wenn man sich auch das demografische Verhältnis anschaut, wie sich das in den letzten paar Jahren verändert hat, also Urumqi ist halt eine chinesische Stadt vom Gefühl her, mit Hochhäusern und mit viel Industrie drumherum, also auch mit dem also eine demografische Entwicklung in diesen Millionenstädten in den letzten 30 Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel geändert und dieser südliche Teil der Taklamakan-Wüste halt nicht. Das ist halt noch wie früher auch demografisch, denke ich.
Dankeschön. Noch eine Frage. Heute ist der Tag, an dem die Nachrichten voll sind mit Berichten über den Tod des Kalifen, des sogenannten Abu Bakr al-Baghdadi. Nun wird in dem Zusammenhang in unserem Berichterstattungsgebiet sehr oft betont, dass die Chinesen ja ein großes Interesse daran hätten, dass die Turkestan-Dschihadisten, die so in Idlib und Umgebung unterwegs seien, möglichst nicht zurückkommen und dass man deswegen insbesondere die syrische und russische Politik zur Eroberung und Säuberung der Provinz Idlib auch unterstützt. Nun hast du mich, Moritz, gerade auf einen Gedanken gebracht, als du von den Drohnenangriffen sprachst. Gibt es eigentlich irgendwelche Informationen, also amerikanischen Drohnenangriffen in Pakistan, aber gibt es irgendwelche Informationen dass die Chinesen mit militärischen Mitteln, mit Spezialeinheiten, so Black Ops oder wie auch immer, in den Nachbarstaaten auch unterwegs sind, um gegen Terroristen vorzugehen? Oder wird das diskutiert? Wird sowas vorbereitet? Muss man damit rechnen in Zukunft, dass sie das machen, was im Grunde ja viele andere Staaten auch schon tun, inklusive die USA, Russland, aber auch die Türkei?
Also das Antiterrorgesetz von 2015 hat das erstmal die rechtliche Grundlage dafür erteilt, dass chinesische Streitkräfte auf Einladung eines anderen Staates auch dort agieren können, in der Antiterrorismus, in der Terrorismusbekämpfung. Also, ja, auf Einladung davon, klar. Also das heißt, ansonsten würden sie das, also das wäre für China sehr schwierig, wenn sie auf der einen Seite sich so stark auf die Souveränität eines anderen Staaten beziehen und dann gleichzeitig sagen, dass sie selber darüber hinweg stoßen würden im Fall der Antiterrorismusbekämpfung. Also das nur auf Einladung, aber die Frage ist, wie schwierig ist es für China, diese Einladung zu bekommen von Tadschikistan? Also das bei der konkreten Umsetzung waren das, glaube ich, im letzten Jahr ging es durch die Medien, über das chinesische Militär und das Engagement im Wachan, in dem afghanischen Henkel. Und darüber hinaus ist es so, dass durch die chinesische Militärreform seit 2015 ist es auch so, dass das Militär eine andere Funktion bekommen soll. Also nicht nur zur Stabilisierung im Inland, sondern auch nach außen gerichtet zur Stabilisierung von chinesischen Interessen vor Ort dort. Und bei der konkreten Umsetzung ist es halt so, das Militär soll schlanker gemacht werden, es fließt sehr viel Geld da rein, auch in kleinere Kontingente, um flexibel vorzugehen. Und die Frage ist einfach, wo bekommen die dann ihr Training dafür her? Und es gibt da beispielsweise jetzt auch jüngst Bücher darüber, inwieweit private chinesische Militärfirmen im Ausland als möglicher Testgrund sein könnten für chinesisches Engagement von chinesischen Mitarbeitern im Seidenstraßengebiet. Also ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, also Pakistan ist ein ganz gutes Beispiel, weil da wird es noch anders gemacht. Also da läuft es darüber, dass von der pakistanischen Seite Unterstützung, also militärische Unterstützung bereitgestellt wird, um die chinesischen Mitarbeiter, die Seidenstraßenkorridore ausbauen, um diese zu schützen. Und aber dadurch, dass die chinesischen Interessen in diese ganzen Gebiete größer werden und es ja auch schon ein paar Fälle gab, in denen chinesische Staatsangehörige durch Terroranschläge gestorben sind. In Burkina Faso war da ein Terroranschlag in einem Hotel. Und in Mali, glaube ich, auch einmal, im Südsudan auch. Und da ist der Aufschrei in China sehr groß und sehr stark, dass die chinesische Regierung in der Lage sein soll, die eigenen Personen auch zu unterstützen. Das heißt, der politische Wille ist da, die Bevölkerung verlangt das, dass die Personen geschützt werden. Die rechtliche Grundlage ist dafür da durch das Antiterrorgesetz und die Mittel, um das auch tatsächlich durchzuführen, gibt es auf jeden Fall ein Aufholen von der chinesischen Seite. Und dann gab es dieses Munkeln zu Afghanistan in dem konkreten Fall.
Danke. Ja, ich würde dazu auch noch sagen wollen, dass es in Pakistan meines Wissens mehrere Fälle gab. Also soweit ich weiß, ist Pakistan mittlerweile für chinesische Arbeiter der gefährlichste Einsatzort. Es gab gerade in der Provinz Balochistan, wo China den Tiefseehafen Guarda betreibt und größere strategische Interessen verfolgt, wiederholt Attacken auf chinesische Ziele, auf Hotels und so weiter. Da ist vielleicht ganz interessant, dass die Gruppe, der viele dieser Anschläge zugewiesen werden, die BLA, die Balochistan Liberation Army, vor kurzem auch von den Amerikanern als Terrorgruppe anerkannt wurde. Das hat viele Leute eigentlich sehr überrascht, dass es zu diesem Schritt gekommen ist, weil der in Teilen auch nicht unbedingt als amerikanisches Interesse gesehen wurde. Aber diese Sicherheitskooperation im Hinblick auf islamistischen Terrorismus zwischen China und den USA ist eben auch in anderen Aspekten noch sehr ausgeprägt. Du hattest mich noch auf einen anderen Gedanken gebracht, der mit Xinjiang gar nicht so viel zu tun hat, sondern vielmehr, dass ja auch von deutscher Seite dieser chinesische Narrativ der Konnektivität bedient wurde. Inwieweit ist das nach wie vor der Fall von europäischer staatlicher Seite und inwieweit würdest du sagen, ist das klug aus europäischer Seite, diesen Narrativ der erhöhten Konnektivität weltweit weiter zu bedienen und zu unterstützen?
Also im letzten September wurde diese europäische Konnektivitätsinitiative vorgestellt. Also das ist aber eher ein europäischer Gegenentwurf zur Seidenstraßeninitiative, der das gleiche Ziel bezweckt, also mehr Konnektivität, mehr Vernetzung an sich. Das ist ein Begriff, der ja nicht nur von China besetzt werden muss, auch nicht, also auch von anderen Staaten natürlich auch schon davor besetzt wurde. Das ist jetzt einfach bei dieser Konnektivitätsplattform wirklich als konkrete Gegenmaßnahme gegen China. Also dass man auch europäische Vorstellungen dann in diesen Raum auch reinprojizieren möchte, dass nicht alles der chinesischen Seite überlassen wird. Die Frage ist natürlich, inwieweit dann dieser europäische Konnektivitätsgedanke mit diesem chinesischen Konnektivitätsgedanken, wo es dort Überschneidungen geben kann. Und das ist jetzt vielleicht auch ein anderes Thema, aber an sich, was da in dem Bereich diskutiert wurde, war beispielsweise der Infrastrukturausbau am Balkan. Also das ist ein europäisches Interesse, dass es dort mehr Infrastrukturinvestitionen gibt. Von der chinesischen Seite gibt es dieses 16+1, jetzt mit Griechenland 17+1 Format, in dem man auch versucht, Infrastruktur und Konnektivität in diese Region reinzubringen. Und auf dem Papier sollte es da eigentlich schon noch die Möglichkeit geben, dass man dort auch miteinander kooperieren kann. Ich meine, der Begriff der Konnektivität selber ist ja eigentlich neutral. Und die europäische Seite passt auf, dass sie nicht mehr Seidenstraße dazu sagen oder diese ganzen Wohlfühlbegriffe, die von der chinesischen Seite dort immer hinzugebracht und dass man das dann sagt, nein, also im Endeffekt haben wir schon, bevor diese Idee 2013 offiziell von der chinesischen Seite vorgestellt wurde, haben wir schon ähnliche Maßnahmen gemacht, wir haben sie halt nur nicht als solches bezeichnet. Und Konnektivität ist eigentlich so ein neutraler Begriff in der Mitte, auf den man sich dann noch gut einigen kann. Und ich finde das dementsprechend auch in Ordnung. Also die Frage, die mich eigentlich eher interessiert, ist, inwieweit Europäer und Chinesen in Drittstaaten miteinander kooperieren können. Also, weil das finde ich eigentlich die interessantere Frage. Ob jetzt ein chinesischer Standard in die afrikanischen Staaten exportiert wird oder ob nur ein europäischer Standard in diese Staaten exportiert wird, dass wir dann Parallelmechanismen haben, die nicht mehr kompatibel sind, oder ob es vielleicht doch möglich ist, gemeinsam neue Standards zu entwickeln, die modern sind, mit denen alle Seiten klarkommen können. Und momentan sieht es da leider nicht so danach aus, weil der politische Wille da nicht da ist und die Fronten sich weiterhin verhärten.
Ja, schönen guten Tag. Ab wann gilt die Religiosität als eine Gefahr oder eine Bedrohung? Reicht schon Salam Aleikum, schon alles religiös, wenn die Menschen schon das mal auch weglassen? Ab wann ein Moscheebesuch, ja, ein Koran in der Hand, sagt ja nicht viel. Aber wenn ich ausleben will, Ja, ab wann gilt es als eine Gefahr? Und wie ist es mit der Sprache? Dürfen Sie noch Ihre eigene Sprache erlernen, sprechen? Danke.
Also ganz bewusst gibt es da auch keine konkreten Angaben zu, sondern es wird natürlich bewusst strategisch willkürlich gehalten. All diese Dinge, also wenn man jetzt Assalamu alaikum sagt, heißt das nicht, dass wenn das jemand auf der Straße hört, dass man da direkt interviewt wird. Wenn man das allerdings bei WeChat schreibt, man sollte es einfach vermeiden oder man, ich sage mal, es gibt keine konkreten Angaben, aber man sollte vermeiden, den Verdacht auf sich zu ziehen durch eine Vielzahl dieser Praktiken. Und dazu kann sowas Sprache gehören, aber schon, ob man einen längeren Bart hat. Das ist aber nicht durchweg ein Problem, sondern es ist manchmal einfach, also zum Beispiel ganz konkret sagt dann einige Männer, junge Männer zu mir, dass sie eben sich jetzt einfach den Bart abrasiert haben, weil sie es einfach nervt, im Alltag ständig angesprochen zu werden nach Identitätskontrolle auf der Straße. Da passiert dann meistens nicht viel, aber es ist ein Zeitverlust. Das gibt es zum Beispiel. Und es gab auch ja die Bestrebung, dass man jetzt Personen umnennt, die offensichtlich arabische oder muslimische Namen haben. Und das war aber nicht immer eine Zwangsmaßnahme, sondern da haben einfach sich Personen entschieden, ihren Vornamen zu ändern, um keinen Verdacht auf sich. Nein, zum Beispiel sowas wie Abdullah. Chinesische Namen geändert. Oder man kann auch, ich glaube, es gibt sogar, es liegt eine Liste vor, man kann tatsächlich zur lokalen Polizei gehen und sagen, ich möchte das gerne machen. Da gibt es dann eine Liste mit erlaubten Vornamen, da kann man sich dann einen aussuchen. Oder man kann auch einen Vorschlag selber machen. Und damit zeigt man ja auch schon einen guten Willen. Man zeigt auch damit, ja, ich bin Muslim, aber ich möchte zusammenarbeiten mit der Regierung und meinen Namen ändern. Sowas gab es zum Beispiel. Die Sprache selber, also Uigurisch, wird natürlich noch gesprochen unter Personen und das ist auch durchaus erlaubt. Aber es soll halt weitestgehend gereinigt werden von religiös konnotierten Wörtern, wozu man aber nichts Konkretes sagen kann. Das kann natürlich immer anders interpretiert werden, auch von der lokalen Polizeistation. Also es gibt diese Maßnahmen, dass man sich melden muss zum Beispiel. Also Leute, die vor allen Dingen Intellektuelle, die schon unter Beobachtung stehen, dass sie sich einfach täglich melden bei der lokalen Polizei und sagen, was habe ich heute gemacht, mit wem habe ich mich getroffen. Und da wird dann zum Beispiel sehr auf die Sprache geachtet. Da gibt man dann einen Bericht ab, was man den Tag über gemacht hat. Und da sollte man dann einfach vorsichtig sein, wie man das formuliert. Das ist also nicht bei jeder Person gleich. Es kommt auf den Hintergrund an, auf, wie schon gesagt, den Ort, das Geschlecht, die Generation, was ist mein Beruf und wie verhalte ich mich darin.